Hallo und herzlich willkommen zu Folge 211 der Apfelnerds.
Guten Abend.
Ja, eine neue Woche, eine neue Folge und da sind wir wieder.
Yes, da sind wir wieder. Ach, das letzte Mal alleine diese Woche. Ja, wir haben
genau.
Lebenszeichen von Thorsten gehört. Grüße. Ja, heute konnte er noch nicht, aber er hat uns hoch und heilig versprochen, nächste Woche mit dabei zu sein, wenn wir genau. Groß Action ist natürlich.
Ab nächste Woche sind wir alle wieder da, alle zu dritt. Und das ist natürlich auch sehr passend bei der Folge, die dann kommen wird. Also es wird natürlich, keinen von euch wird's wundern, nächste Woche eine besondere Folge nach der WWDC. Ich bin schon völlig aufgeregt und bin sehr gespannt, was kommen wird. Also ne, es gibt ja genug irgendwelche Leaks und Hints und hin und her. Und ich versuche auf gar nicht so groß zu hören, wenn es irgendwie geht, damit man keine falschen Erwartungen hat. Aber natürlich ist die Vorfreude absolut gigantisch bei mir. Also ich habe ja extra einen Countdown auch dafür, ne, für die Dab-Dab. Und damit sehe ich jeden Morgen, wie viele Tage es noch sind und so. Ich freue mich da sehr, 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 sehr doll drauf. Natürlich auch darauf, dass der Thorsten wieder da ist. Das wird auch schön, gar keine Frage. Ist natürlich dann ja. Eine sehr, sehr schöne Woche. Und bin sehr gespannt, welche Gerüchte, die man so doch gehört hat, nächste Woche dann sich bewahrheiten. Also einer der spannendsten, ehrlicherweise, für mich wird bleiben, weil ich das jetzt schon noch mehrfach gelesen habe, dass Features kommen sollen, die erst mit dem iPhone 16 gehen sollen. Und was ich immer noch nicht glaube, weil ich der Meinung bin, die kann Apple dann im Grunde gar nicht vorstellen. Weil sie werden nicht sagen, geht erst mit späteren Geräten und sowas. Das klingt alles kacke. Das ist nicht vorstellbar. Das heißt, sie müssen das erst zum iPhone vorstellen und sagen, hey, das kann jetzt das und das. Das bringt ihnen aber in einem Jahr später oder einem halben Jahr später auch nichts. Das heißt, sie müssen ja jetzt schon einiges liefern. Na, also gehe fest davon aus, da Apple auch nicht erst seit letztem Jahr weiß, was sie heute dieses Jahr vorstellen, dass das iPhone 15 Pro das auch schon kann.
Ja, also das machen sie ja eigentlich nie, ne? Diese Abhängigkeit von den kommenden Systemen. Das wird in der Regel immer so gedengelt, dass sie entweder nur einen Teil dann nur mit den neuen Systemen machen oder dass es halt eben besser läuft auf den neuen Systemen. Ansonsten hätte es ja das klassische Sitting Duck Problem, dass du, ne, wie viele Monate sind das denn jetzt, ne? 7, 8, 9, 3, 4, 5 Monate hättest du halt eben das Problem, dass du kaum iPhones verkaufst.
Ja, das.
Wie wollen Sie das vorstellen? Aktien Apple nicht antun wollen.
Genau. Und vor allem, wie wollen Sie das vorstellen? So, ja, ey, hier total das geile neue Feature und so, aber geht auf keinem Gerät, was wir released haben. Wir kriegen null Feedback in der Beta-Phase, weil keiner kann es benutzen und so. Vielleicht kommt später im Jahr ja was von uns, wo das gehen wird. Also ne, weil sie werden ja niemals sagen, wenn das neue iPhone da ist, ne, weil keiner weiß, ob das iPhone im September kommt. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn, halten sie ganz die Klappe zu so einem Feature und das wird dann vorgestellt, wenn das iPhone da ist. Und das wird aber dann auch nicht so bahnbrechendes sein mehr, weil sie brauchen da ja Feedback und Zeit, das zu entwickeln. Dafür haben sie auch die Beta-Phase und das zu verbessern. Und das werden sie nicht auf ihren neuesten Geräten machen. Das sehe ich einfach nicht. Ne? Also klar haben neue Geräte neue Features, ne? So wie das iPhone 15 Pro auch den, Action-Button bekommen hat. Gar keine Frage. Aber das sind ja dann explizite Features für die Hardware. Ne? So genauso wie da eine 48-Megapixel-Auflösung kommt und so ein Kram. Das ist ja dann was anderes. Aber wie gesagt, das Software-Feature ist jetzt so krass und explizit auf gar keinem außer den neuesten Geräten läuft, würde mir jetzt ehrlicherweise auch nicht, also nicht nur auf den neuesten Geräten, sondern auch auf dann vorgestellte Geräte erst läuft, würde mir jetzt nicht einfallen, dass sie das mal gemacht haben.
Nee, genau. Das waren dann, wenn, immer nur so, ja, Es gab natürlich Teilfeatures, ne? Sei es jetzt irgendwie wie Face ID oder solche Geschichten gewesen, die dann logischerweise nur mit den neueren Geräten gegangen sind. Das Radar auf der Rückseite und so weiter, also von den Pros jetzt. Und solche Sachen kann man ja bringen, aber das hindert sie ja nicht daran, die Beta zu veröffentlichen und die anderen Features dann entsprechend zu zeigen und so weiter.
Genau. Ja, das von sind das ja alles keine Sachen, wo sie explizit gesagt haben, also schon zur WWDC gesagt haben, die kommen aber dann erst mit neuen Geräten und so. Es gab immer mal Sachen, die auf älteren, also wirklich 2-3 Jahre alten Geräten nicht gingen, ne, weil sie gesagt haben, da geht aber die Leistung nicht, das kriegen wir da nicht hin, das ist auch dann klar und verständlich, aber dass sie sagen, so hier, das geht nur, wenn du dieses Jahr mal das neue Gerät kaufst, was vielleicht kommt, wo wir nicht drüber reden und dreimal Konjunktiv, ich sehe das nicht. Das ist einfach eine Scheißvorstellung. Das werden sie nicht tun, genau. Das wissen sie selber. Von daher, das glaube ich, wird sich nicht bewahrheiten. Ob da Design-Updates kommen, etc. Ich bin sehr gespannt. Also,
ja, genau.
Gibt ja sehr viel. Wir wissen, nächste Woche wissen wir mehr.
Da werde ich die Beta schon haben,
nächste Woche.
Ja, genau, natürlich.
Also außer sie geben sie nicht nach der Keynote frei, was komisch wäre. Aber ansonsten werde ich die schon haben.
Erfahrungsgemäß haben sie das ja schon gemacht in den letzten Jahren.
Ja, eigentlich immer. Also die Developer-Beta ist dann immer verfügbar. Deswegen, freue ich mich drauf.
Ja, sehr schön. Freue ich mich auch drauf. Wie ein Flitzebogen dieses Jahr. Ich habe es irgendwie im Gefühl, klar, zum iPad kommt nichts, aber also zu iPad OS kommt nichts, aber so ein bisschen gespannt bin ich dieses Jahr wirklich. Also irgendwie erwarte ich so 1-2 Finalies und Yays. Mal gucken, ob die Erwartung überspitzt ist oder nicht. Keine Ahnung.
Ich bin auch gespannt. Also, Es ist so viel angesagt. Also, es kann alles sein. Ich möchte mich da auf möglichst wenig verlassen, weil ich nicht enttäuscht sein möchte. Ich glaube, so ein paar AI-Funktionen sind klar gesetzt. Und ja, ich gehe auch fest davon aus, dass die Siri irgendwie damit verknüpfen. Alles andere wäre schon irgendwie sehr merkwürdig. Und aber es gibt ja auch sonstige Rumors von einem kompletten Redesign und sowas, ne? Also, wo ich dann sage, ja, es ist natürlich jetzt auch schon lange her, ne? Seit iOS 7, wo das letzte fette Redesign war.
Ja, aber das kannst du jetzt dieses Jahr nicht erwarten.
Nee, genau.
Also da wird nicht viel passieren. Das wird ein bisschen angepasst werden, vielleicht an das Vision OS Design, das neue, was noch ein bisschen mehr mit Transparenzen und Glass Panes und sowas arbeitet. Ja, aber viel mehr kann man auch kaum noch damit arbeiten. In dem Sinne wird das wahrscheinlich im Rahmen bleiben. Und ein signifikantes Redesign werden sie jetzt nicht machen. Dieses Jahr ist all in AI. Da hat sich niemand die Zeit genommen, jetzt überall UI gerade zu ziehen. Das ist auch was mit AI. UI und AI. Sehr schön. Ja, ne? Also werden sie nicht gemacht haben, glaube ich nicht. Das ist unrealistisch. Ne? Naja, aber wir lassen uns überraschen. Und in diesem Sinne warten wir da auf die Dinge, die da nächste Woche kommen mögen. Prinzipiell übrigens, um das gerade mal reinzuwerfen, gehe ich mal davon aus, dass wir regulär dienstags aufnehmen werden. Die Veranstaltung ist ja montags. Sollten wir jetzt vollkommen landunter sein, schieben wir auf Mittwoch, aber das entscheiden wir dann nächste Woche spontan. Plan ist aber erstmal regulär dienstags aufzuzeichnen, dann haben wir quasi 24 Stunden Zeit, um Betas zu installieren und ein bisschen was Presseerklärung zu lesen und so. Und dann können wir dann unsere ersten Eindrücke besprechen und dann, ja, wahrscheinlich machen wir es dann so wie die letzten 1-2 Jahre haben wir es, glaube ich, schon gemacht, dann auch, ne, das war irgendwie so das Hauptthema in der ersten Folge besprechen und dann weitere spannende Dinge dann irgendwie in den nächsten 1-2 Wochen danach, damit wir alles irgendwie so ein bisschen gebührend behandeln können und nicht uns sehr beeilen müssen. Ne?
Ja. Sehr gut. Also ich glaube schon, dass wir es Dienstag schaffen irgendwie. Vielleicht nicht mit dem krassesten Details, je nachdem. Ne? Uns wird ja Stück für Stück immer alles Mögliche auffallen. Ich glaube auch immer noch, dass in der ersten Beta nicht alles verfügbar sein wird, was Apple vorstellt. Auch das ist ja,
ja
Common Sense. Das ist ja auch vollkommen okay, dass da manches erst in Beta 3 kommt.
Ja. Die erste Folge ist immer Irritation. Das ist ja bei allen so. Keiner weiß nach einem Tag wirklich vollständig alles über alles. Aber genau, ne? Wir machen das ja dann einfach zusammen und lernen dann die ganzen 4 bis 5 Monate jetzt, bis das Release kommt, jede Woche irgendetwas Neues. Ne?
Genau.
Na gut. Ja, apropos was Neues lernen. Guter Übergang zum ersten Punkt. Gehört noch dazu. Und zwar Apple hat die WWDC-App aktualisiert. Das machen sie auch immer nur vor der WWDC. Ne? Also so gefühlt. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie 1, 2 Bugfixes zwischengeschoben dieses Mal. Aber wesentliche Updates habe ich bisher keine gesehen. Und ja, jetzt haben sie es natürlich wieder aktualisiert. Dementsprechend ist jetzt also das Veranstaltungstag WWDC24 aufgetaucht, Content ist natürlich aufgetaucht, die Ankündigungen sind jetzt drin und ja, in diesem Zusammenhang, in diesem Zuge haben sie dann jetzt auch final die Keynote angekündigt. Heißt das jetzt noch Keynote? Wahrscheinlich, ne?
Ist ja kein
Special Event.
Ja, das
genau.
Ist Keynote.
In dem Fall heißt es noch Keynote. Keynote ist wie immer um 19 Uhr und ja, State of the Union, wo wir Entwickler natürlich noch nachgucken, scheint dieses Jahr ein bisschen früher zu sein, scheint aktuell zumindest laut Developer-App auf 22 Uhr angesetzt zu sein. Ich glaube, die letzten Jahre sind es 23 Uhr oder sogar noch später gewesen, aber ja, ärgere ich mich nicht drüber.
Nö,
bisher war das nämlich immer so ein, da muss ich noch ein bisschen länger aufbleiben, Thema gewesen, weil das wollen wir ja in der Regel einfach noch mitnehmen als Entwickler. Ne?
Ja, die State of the Union ist halt eigentlich die interessanteste. Also die Keynote ist ja so die Eröffnungsveranstaltung für auch Nicht-Techies. Und da wird ja so ein bisschen allgemeiner darüber gesprochen und auch viel mehr gezeigt. Und bei der State of the Union geht es halt auch dann um Xcode, was haben wir für die Developer verbessert und sowas. Das ist quasi das, was dann für uns Entwickler natürlich total interessant ist und wo wir dann sehen, was wir cooles Neues bekommen, um dann für die Nutzer tolle Dinge zu machen. Und deswegen, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich da wirklich sehr drauf.
Ja, ich auch, genau. Ja, das ist ja immer doppelt Weihnachten für Entwickler. Das ist ja tatsächlich so. Das ist das eine gerade zu Ende. Schnell mal Beta runterladen, dann kommt schon das nächste per se.
Das hat sich jetzt schon lang angefühlt. Also
ja, in der Vergangenheit hast du dann schon ne, dann so ein bisschen dann wieder da gesessen, weil du ja darauf wartest, dass die Betas installieren. Wann geht's denn los?
Genau, also jetzt, aber gut, jetzt geht's los, jetzt stehen wir kurz davor, so quasi, und können uns wirklich auf was freuen, denke ich.
Ja, genau, richtig. Na gut, so viel dazu. Und dann haben wir ein kleines richtiges Nachrichtenthema für diese Woche, und zwar, ja, also viel ist tatsächlich nicht passiert diese Woche, aber das ist natürlich alles so in Vorfreude auf die WWDC. Klar, letzte Woche waren wir ja noch ziemlich voll. Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir es aufgesplittet. Diese Woche die Hälfte gemacht. Aber naja, gut so. Also eine Kleinigkeit hier von MKBHD, ne, Marques Brownlee, hatte hier interessanterweise auf X, ich kann mich immer noch nicht dran gewöhnen, auf Twitter, irgendwie so eine kleine Reihe von Videos gepostet, denn, also ich hoffe drauf, dass er noch ein richtiges Video auf seinem Kanal bringen wird dazu, denn es geht um das Thema Apple Testlabors. Er hat da wohl eins von Apples Testlabors besucht und hat dann in dem Zuge sich da verschiedenste Testmöglichkeiten, Testrigs für die iPhones angeschaut und dann auch scheinbar irgendwie Gelegenheit gehabt, sich mit John Ternes zusammenzusetzen, was ich spannend fand. Und er hat da nur so Mini-Snippets immer, 30 Sekunden, 2 Minuten das Gespräch irgendwie mit John Ternes rausgeschnitten. Ich hoffe, dass er da irgendwie noch eine ganze Stunde nachliefert. Ne? Das ist das, was ich meinte. Aber die Sachen, die er da auf Twitter gepostet hat, das lohnt sich auch schon mal durchzugehen, denn er hat halt eben vor allen Dingen die Testtricks für Wasserdichtigkeitsprüfung gezeigt. Und das ist natürlich irgendwie ein spannendes Thema. Das habe ich auch so noch nie gesehen. Deswegen bin ich ja echt hin und weg gewesen, da diese Ausschnitte sehen zu können. Ja, Link packe ich natürlich in die Shownotes. Und das fängt dann in seinem ersten Post damit an, dass man hier irgendwie ein iPhone sieht, welches in der Mitte befestigt ist und dann so außenrum, so im Halbkreis irgendwie so Wasserstrahlen von Düsen geschossen werden und das so richtig schön prasselnd auf das iPhone spritzt und das dreht sich dann so 270 Grad sind das, glaube ich, um das iPhone dann drumherum in einer Achse und bespritzt halt eben das iPhone dann da von allen Seiten und spritzt auch richtig schön so in alle Öffnungen rein und so weiter. Also das kann man schon schön sehen, dass es da jetzt nicht zimperlich ist. Nach dem, was Brownlee hier dazu schrieb, müsste das der, was ist das, IPX5-Test. Genau, er hatte hier die unterschiedlichen Tests aufgeführt, was er dann auch noch zeigte, das ist zum Beispiel der IPX4-Test, das ist quasi der mit den niedrigsten Ansprüchen, das simuliert einfach nur quasi einen Regen, ne? Also ein lauer Regen ohne Druck dahinter, ne? Der einfach nur so auf das Telefon prasselt ohne Druck, das ist quasi dieser IPX4-Test, die niedrigste Kategorie von diesen Stufen. Dann gibt es diesen IPX5-Test, den ich gerade beschrieben habe, wo schon mit Waterjets gearbeitet wird, aber halt eben mit niedrigem Druck. Und dann gibt es dann noch einen Test, der wirklich böse aussieht. Und da wird so sprichwörtlich so vom Hydranten so ein Wasserstrahl genommen und dann ein Telefon, was so fest hinten in so einer Kammer montiert ist, dann mit diesem Wasserstrahl von dem Hydranten mit Druck beschossen. Also wie so ein Schlauch von der Feuerwehr kann man sich das vorstellen. Ne? Ich weiß nicht, also hier ist ein kleinerer, ne? Nee, jetzt nicht so ganz fetter, aber ein kleinerer, so ein aber schon so ein richtiger Strahl, ne? Also richtig Druck dahinter und das ballert da so richtig drauf und das erinnert auf jeden Fall an so ein, ich habe keine Ahnung, was sind das, C-Strahler oder sowas, ne? Von der Feuerwehr, so die kleineren, die man so standardmäßig erstmal zum Löschen benutzt und super, super spannend zu sehen. Und dann geht es sogar noch einen Level weiter und im vierten Level haben sie einfach Submersion. Das heißt also, sie tauchen das Telefon einfach in ein Wasserbad und machen dann sogar noch die Kammer zu und bauen Druck auf, damit das auch noch quasi simuliert ist, dass es tiefer sinkt. Und machen damit also dann so den vollständigen Wasserdichtigkeitstest. Ja. Also das ist schon schön, dass macht auch relativ, also stimmt mich relativ entspannt, was dieses Thema angeht. Ich war ja jetzt in der Vergangenheit das weniger am Bezweifeln, aber ich habe auch nie irgendwo praktisch mal wirklich Erfahrungen damit gemacht, dass ich irgendwie mein Telefon jetzt gebadet hätte oder sowas. Man hört ja genug Geschichten, dass sie das dann überleben, ne? Bei solchen, vor allen Dingen, dass es irgendwo in den Pool gefallen ist oder im Meer verschollen ist und dann wiedergefunden wurde. Ne? 2 Wochen später von den Fischern im Fischernetz rausgezogen worden und sowas hat man ja alles schon gehört. Und also wenn ich das hier sehe, dann wundere ich mich da gar nicht mehr so drüber. Ne? Wenn sie das wirklich so intensiv testen. Und dem war noch nicht genug. Das, ich glaube, das war das Letzte, was Brownlee. Ah, ne, okay, er hatte noch so ein, zwei andere Sachen. Er hatte dann noch 2 Tests, die um einen anderen Themenbereich gehen. Das eine, das ist so ein Vibrationstest gewesen. Da habe ich mich auch schon ein paar Mal gefragt, wie stabil die da wohl sein mögen, wenn ich dann so mit dem Auto mal über so eine Schotterpiste geholpert bin. Ja, das ist ja auch sehr ruckelig im Auto. Und genau sowas machen sie hier auch mit so einer Rüttelplatte, die dann so mit einer niederfrequenten Rüttelbewegung in 2 Dimensionen dann hier das Telefon quasi obendrauf liegend dann halt eben hier durchrüttelt. Und letzten Endes haben sie den Test da noch drin. Und dann haben sie noch einen Roboter, der einen Falltest macht. Und das ist wirklich so ein Roboterarm. Der nimmt sich so ein Telefon, was ihm da hingestellt worden ist, positioniert sich dann perfekt für eine Aufgabe und lässt das Telefon dann genau auf eine Ecke fallen, zum Beispiel jetzt hier in dem Video. Und da haben sie dann sogar Highspeed-Kameras dran, da zeigen sie dann in dem Video, was der Brownlee da aufgenommen hat, zeigen sie diese Hochgeschwindigkeitsaufnahmen, wie das Telefon dann auf der Ecke aufschlägt und dann so leicht flexend wegspringt. Ja, das ist natürlich sehr schön zu sehen, gerade mit dem Titanrahmen natürlich, weil der perfekt dafür ist wahrscheinlich. Das ist natürlich alles irgendwie sehr schön mal zu sehen. Schwer zu beschreiben jetzt so, aber ihr hört schon an meiner Faszination, dass das irgendwie ein spannendes Thema ist. Und ich kann euch nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Die kleinen Snippets sind es auf jeden Fall wert. Und dann haben wir definitiv noch ein bisschen was, eine erwähnenswerte Thematik zu dem Interview mit John Turnus, denn Turnus ist hier irgendwie, der Brownlee, der nimmt ja echt nichts vor den Mund, ne? Das muss man eben ja wirklich sagen, ne? Also der scheint dann da wohl hingegangen zu sein mit der Bedingung, dass er auch Fragen stellen darf. Und jetzt in dem Zuge, also er hat jetzt irgendwie nicht ihn komisch angeeiert, aber er hat halt eben irgendwie mit Turnus in diesem kurzen Ausschnitt, den er hier gepostet hat, über den Trade-off gesprochen zwischen Dichtigkeit von den Geräten, wo Turnus sagte, dass Apple da jetzt schon seit Jahren sehr viel Wert drauf gelegt habe, sprach halt eben dann von dem Kompromiss zwischen A, der Wasserdichtigkeit und B, der Reparierbarkeit. So, und interessanterweise sagte Turnus, dass das ein Trade-off ist und dass man halt eben gucken müsste, wo man da rauskommt. Und letzten Endes müsste man halt eben dann überlegen, wo man genau den Cut-off-Punkt setzen möchte. Und er sprach auch davon, dass sie da immer wieder überlegen, wo sie den setzen und wo sie dann letzten Endes ihre Änderungen machen. Und er spricht sogar selber an, dass sie aktuell daran arbeiten würden, die Akkus in Zukunft besser tauschbar zu machen. Das haben sie ja auch anderweitig schon erzählt gehabt letztlich, ne? Und dass das also natürlich in diesem Sinne ja auch eine große Rolle spielt, dieses Verhältnis richtig hinzukriegen, da dann halt eben die Dichtigkeit der Geräte auf der einen Seite zu garantieren und auf der anderen Seite eben die Wechselbarkeit des Akkus und allgemein natürlich die Qualität von den Geräten und so weiter hinzukriegen, auch Kosten und so weiter zusammenzukriegen. Das hat man, glaube ich, auch das erste Mal von Apple gehört, dass ein SVP sagt, wir müssen die Kosten abwägen in so einem Snippet. Und fand ich spannend. Die 2 Minuten mit John Turnus da an der Stelle, sehr spannend. Hörte sich deutlich moderater an als das, was man so zu der Zeit von ihm gehört hat, wo das iPad-Release gewesen ist, wo er ja so ein bisschen was in den Verteidigungsmodus gekommen war, was das iPad Pro anging, ne, Kosten, warum dünn und was bringt das alles, wenn die Software nicht mitgeht und so weiter. Und da sind sie ja dann nicht so intensiv drauf eingegangen. Deswegen ist es schon schön zu sehen, dass sie hier so ein kleines bisschen auf eingegangen sind. Deswegen wünsche ich mir, dass es bitte noch ein langes Interview gibt auf dem Kanal von MKBHD. Übrigens, eine sehr faszinierende Zahl hat Turnus in den 2 Minuten noch genannt. Und zwar sagte er, die iPhones, also von jeder iPhone-Generation würden 10.000 Geräte in allerlei Testszenarien und Kombinationen getestet werden, bevor so ein Gerät auf den Markt kommt. Also MKBHD hat extra nachgefragt, really? Also er sagte Turnus, glaube ich, nur Thousands. Ja, und dann fragte er nach, really? Und dann sagte er, ja, 10.000. So, da konnte er sich drauf committen, hat er das nochmal gesagt. Und das ist natürlich schon spannend zu hören, ne? Also 10.000 Testgeräte, das ist schon echt eine Hausnummer, ne? Also angenommen, das stimmt. Immerhin, es kommt jetzt vom SVP Hardware, ne? Der wird es schon wissen. Das wird natürlich über den gesamten Entwicklungs- und Testzyklus sein. Die werden jetzt nicht in einem Testzyklus 10.000 Geräte durchklopfen, ne? Aber die werden schon ordentlich ein paar Geräte testen müssen, um valide Aussagen zu allem Möglichen treffen zu können, ne? Vor allen Dingen gibt es ja viele Tests, die dann auch bis zum Failure-Szenario gehen, ne? Also dann, dass bis es letzten Endes kaputt ist. Ne? Zum Beispiel zu gucken, wann und wo brechen sie, Ne? Wann und wo ist denn dann die Wasserdichtigkeit wirklich zu Ende und so weiter und so fort. Ne? Also lässt sich schon nachvollziehen, dass sie da Geräte zerschleißen, aber ne, dass sie wirklich 10.000 Geräte testen wollen, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Also er hat es nicht ausdrücklich gesagt, ich nehme aber an, dass er iPhone-Generationen, hier sagte every generation we test 10.000 Devices, dann würde sich das natürlich aufteilen auf die Geräte, ne? Also auf vier dann. Das ist dann nicht mehr so enorm viel, aber immer noch viel.
Naja. Ich finde es auch eine ganze Menge. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie so viele da, ich nenne es jetzt mal verschleißen, aber auf der anderen Seite natürlich auch gut. Also umso mehr Tests sie machen, umso mehr sie Schwachstellen im Vorhinein finden, umso weniger Probleme haben sie natürlich auch hinterher. Das darf man ja immer nicht vergessen. Denn die Schwierigkeit, glaube ich, da sonst für Apple kann ja auch am Ende sein, ne, dass ihnen sowas kann ihnen ja auf die Füße fallen, ne? Da, wenn sie da jetzt nicht ordentlich mit umgehen. Und ja, das klingt ja viel, aber das ist ja nicht, also 10.000 Geräte jetzt mal, selbst wenn es pro Generation ist, im Verhältnis dazu, wie viel Apple am Ende verkauft, das ist ja nichts. Ne?
Ja, also jetzt, wenn du volle Serienfertigung laufen hast, sind natürlich 10.000 Geräte nicht viel. Wenn du Vorserie machst, wirst du da schon eine Produktionsstraße gut ausgelastet kriegen mit, würde ich mal sagen. Also, und das darfst du auch nicht vergessen, das muss ja erstmal produziert werden, das Zeug. Klar, das ist halt eben dann alles, wie gesagt, das sind ja jetzt nicht 10.000 an einem Stück, das wird halt eben so ab dem ersten Prototypen, der von der Prototypenabteilung noch geschraubt worden ist, die werden bestimmt auch getestet werden auf sowas. Wahrscheinlich werden sie da vielleicht sogar relativ ausgiebig testen zu dieser Zeit, damit sie halt eben ne, keine Überraschungen erleben. Und wenn sie dann letzten Endes dann die Serienproduktion aufgebaut haben, dann wird natürlich nochmal super intensiv nochmal nachgetestet, ob auch wirklich alles sauber und einwandfrei ist. Ne? Aber das ist dann wahrscheinlich schon nur noch die letzte Runde. Naja, das wird bestimmt alles so seine Herausforderungen und Logistik schon mit sich bringen. So viele Geräte in der Vorserie herzustellen.
Ja, ja gut, das schon. Ne? Also ich wollte das auch nicht klein machen. Ich meine damit, dass halt dass das viel klingt, aber ja in dem Verhältnis, wie Fehler auftreten können bei der Menge der Geräte, die Apple da normalerweise ja pro Jahr verkauft, dass das ja nicht viel ist. Also das werden wir wahrscheinlich auch einen Großteil recyceln können von den Sachen. Also das ist gar nicht so eine Verschwendung, ja, sag ich jetzt mal. Und sie testen da ja auch verschiedene Szenarien, verschiedene Möglichkeiten. Und ich hatte das in irgendeinem anderen Video gesehen, da war auch ein YouTuber beim Testlab und da hatten sie ein Problem mit einem, was war das? Lass mich kurz überlegen. Da ist der Lautsprecher ausgefallen, glaube ich. Und das war beim Test, wo immer wieder das iPhone kalt und warm gemacht wurde. Und dann haben sie sich das unter dem Elektronenmikroskop angeguckt bei Apple und haben gesehen, dass da halt so ein Haares ist dann irgendwann. Und dann können sie da irgendwie noch näher ranzoomen und dann genau gucken, welches Material aufgegeben hat und haben dann in der Tat vor Produktionsstart das noch abgeändert, damit sie genau dieses Problem nicht haben. Also haben das dann die anders gefertigt und dann nochmal probiert und dann war das Problem weg. Na, also das ist mir schon klar, dass sie da regelmäßig Probleme finden. Ne? Und das machen sie ja mit allen Geräten. Das machen sie auch mit den iMacs und so. Die kippen sie ja dann die ganze Zeit wie die Doofen und überknicken die und lassen die fallen und drücken auf den Displays rum. Also Automation haben die ja dafür, also Maschinen, die das quasi simulieren, anders kannst du das ja nicht machen, um einfach schon mal frühzeitig Probleme zu entdecken. Ich habe auch gesehen, die testen die USB-C-Ports, ne? Also dass sie die einstecken, ausstecken die ganze Zeit, ne? So ein bisschen hoch und runter wabbeln und so. Also da wird schon viel gemacht, ne? Das ist schon ein echt hoher Teststandard, den sie da, glaube ich, fahren. Und ja, also das schon. Das zahlt man natürlich auch irgendwo mit am Ende. Ne? Aber ja, das erklärt natürlich auch so ein bisschen, warum Apple Gott sei Dank in der Regel nicht so die gigantischsten Probleme hat. Das Einzige, was mich so ein bisschen wundert, ist die Tastatur. Wie konnte die da durchflutschen damals? Ne? Haben sie keinen Test dafür, wenn einer ein Brötchen isst?
Ja, also wenn ich mal unken darf, ne, da wurde ja damals viel unter der Hand ne, von Vögelchen gezwitschert und sowas. Das ist eine politische Geschichte gewesen. Da wird irgendein SVP gesagt haben, geil, die will ich haben. Und dann gab es keine Diskussion dagegen. Und das wurde dann so lange durchgehalten, nur weil dieser SVP, ich habe keine Ahnung wer, es wurde nie ein Name gesagt, ne, aber irgendjemand muss das wohl gehabt haben wollen und da so lange dran festgehalten haben. Ob es jetzt ein SVP war oder ein VP oder wer auch immer da jetzt dann die Entscheidung getroffen hat für so lange Zeit. Aber das muss schon auf der Entscheidungsebene gewesen sein, weil das einfach so lange gewesen ist. Und sie sind ja dann schon in dieser Phase gewesen, noch lange Zeit, ne, dass sie gesagt haben, ne, hier kriegt von uns so eine Garantie, dass er das auf jeden Fall getauscht bekommt, wenn was dran ist und so. Das war ja dann schon die Phase, wo sie eigentlich wussten, dass die Kacke sind, aber trotzdem derjenige noch nicht aufgegeben hatte. Ne? Und das ist so ganz klar der Indikator dafür gewesen, dass das eine politische Entscheidung war und diese Person sehr spät aufgegeben hat. Ja, aber so wirklich quasi auf den letzten Drücker.
Ja, ja gut,
da waren die Klagen schon am Laufen.
Ja, kennt, glaube ich, jeder irgendwie, ne, dass es genug Leute gibt, die mit wehenden Zaunpfählen sagen, ey, das ist Kacke. Ne? Und irgendwer da sitzt, der das zu entscheiden hat und sagt, ich finde das gut. Und das ist zum Verzweifeln, das ist zum Mäusemelken und teilweise sehr frustrierend. Ich will nicht wissen, wie es den Apple-Engineers vielleicht dabei gegangen ist. Aber manchmal hat man das ja nicht in der Hand, leider. Und ja, also ich finde auch, sie haben das bei den Tastaturen viel zu lange ausgehalten und ja nochmal richtig Geld reingesteckt mit, also was heißt, also nochmal Iterationen gemacht mit Folien und, ne? Also sie haben da wirklich irgendwie krampfhaft versucht, das zu halten, aber es ist dasselbe Thema wie das zu dünne MacBook Pro, ne? Also was sie einfach ewig hatten und was einfach nicht gut war, die Idee, ne? Und ja, mit wir alle oder hoffen, glaube ich, es kommt nie wieder. Bitte?
Oder das MacBook.
Was habe ich denn gesagt?
Das haben sie nicht. MacBook Pro. Also ich meine noch diese. Ja, okay, die gab es nicht so lange.
Das dünne, dieses, was total lahm war. Ja.
Genau.
Was du auch hattest. So. Ja.
Okay, aber das war ja nur eine Generation, muss man dazu sagen. Ne? Dann haben sie es eingestellt.
Ja, und ich glaube, es war auch so ein bisschen seiner Zeit voraus, vom Gedanken her. Ne?
Ja.
Also sie waren halt einfach noch nicht so weit.
Das war halt eben das Air-Design von heute. Ne? Einfach zu früh gedacht. Genau.
Ja, genau. Also ich glaube, sie waren da einfach zu weit vorne dran. Und was ja grundsätzlich, also wie gesagt, heute sieht man ja, ne, mit den Apple Silicons, das ist eigentlich alles gar kein Problem mehr. Und die Dinger sind ja so unwahrscheinlich gut geworden. Und das ist ja auch gut, also auch schön. Da freuen wir uns ja, glaube ich, alle drüber. Und ja, hoffen wir, dass so ein Schmuh nicht wiederkommt. Also wo das wirklich an sowas Schlechtem festgehalten wird. Also das ist ja wirklich, also das ist halt nervig, ne? Vor allem, wenn Leute wie wir, sag ich mal, sich also professionelle Geräte haben wollen, die halt nun mal auch was können und auch Steckplätze brauchen und dann Apple entscheidet und sagt, nö, wir bieten das aber eigentlich nicht an. Das ist halt scheiß ärgerlich. Das nervt total und das willst du nicht. Aber hoffen wir, das kommt nicht zurück.
Genau.
Tobt euch am iPad Pro aus.
Ja, gut. Also
das ist mir egal, das kaufe ich eh nicht mehr.
Hatten wir ja schon besprochen. Das scheint sich leider jetzt wieder auf die anderen Geräte auszudehnen. Ne? Siehe dünneres iPhone hatten wir ja letztlich in der Gerüchteküche. Aber ja, gut, wollen wir mal gucken, wo das hingeht. Auf der anderen Seite müssen sie eben für die EU den wechselbaren Akku machen und der soll ja von außen wechselbar sein. Da müssen sie also schon ein bisschen was Innovation bringen, dass sie den da irgendwie in ein Design, was so Apple-Style ist, von heutiger Zeit irgendwie reinbekommen, ne? Ohne dass man das gesamte Gerät immer auseinanderschrauben und damit undicht machen muss. No, das ist halt eben genau die Herausforderung an der Stelle. Man sieht das ja bei anderen Sachen, die wasserdicht sind, ne? Hier so die Action-Camps oder sowas. Da hast du halt eben dann so eine fette Gummilippe an dem Akku dran. Ne? Wenn du das da in das Akkufach reinsteckst, dann dichtet sich das ab. Hoffentlich. No? Und dann schmeißt du die in die Tasche, dann robben natürlich dann diese Gummidinger da die ganze Zeit irgendwo in der Tasche an irgendwelchem Zeug in der Gegend rum. Da kannst du auch nicht 1000%ig sicher sein, dass die noch dicht sind, ne? Wenn du die dann danach irgendwo aus der Tasche ziehst und wieder verwendest. Aber Naja gut, also sowas in der Richtung werden sie wahrscheinlich machen müssen, ne? Wenn man jetzt überlegt, dass sie das von außen wechselbar machen sollen für die EU. Ne? So, aber weiß nicht, vielleicht kann man ja doch noch ein bisschen was Innovation machen. Vielleicht kann man dann einfach so ähnlich wie die SIM-Schublade in Zukunft so an einer Seite dann irgendwie den Rahmen auseinanderziehen, wenn du zwei Schräubchen aufmachst und dann hast du quasi den Akku in der Hand. Ne? Irgendwie so ein Schubladensystem oder sowas. Also da lassen sich schöne Innovationen machen. Ne? Da muss man nur mal Incentive haben, ne? Dass jemand schiebt und sagt, macht mal. Und nachdem sie das jetzt das halt ahnen wollen. Konnten. Ja, genau. Ne? Nachdem sie das jetzt ahnen konnten, dass die EU das haben will, das ist ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, entweder noch nicht final verabschiedet oder es ist noch nicht gültig. Ich wollte es immer die ganze Zeit mal nachgucken. Auf jeden Fall habe ich den Eindruck, als wären sie sehr, sehr, sehr aktiv dabei, das Thema. Also ne, irgendwo jemand intern scheint gesagt zu haben, da habe ich eine Idee. Ne? Und dann haben sie losgelegt. Was natürlich auch toll ist, finde ich. Ne? Also das sollten sie dann auch bitte tun. Das ist genau der Punkt.
Ja, definitiv. Also klar ist das toll und ich glaube, wir alle würden uns freuen über besser wechselbare Akkus, weil es ist ja immer schade, wenn du eigentlich noch ein sehr gut funktionierendes Gerät hast und das hinterher nur irgendwie daran stirbt, dass der Akkutausch so teuer ist, dass du sagst, komm,
ja,
das genau. Lohnt nicht. Das muss ja nicht sein, von daher grundsätzlich, fände ich das schon sehr schön, wenn das kommt.
Ja, genau. Fände ich sehr löblich. In dem Sinne werden wir das auch weiter beobachten. Genau. Eine Sache wollte ich noch angesprochen haben, weil du das eben einmal kurz so zwischendrin gesagt hattest, und zwar der ökologische Gesichtspunkt bezüglich der 10.000 Testgeräte, die sie da quasi ja verschrotten. Das muss man hier an der Stelle dann jetzt sagen, ne? Das ist ja nicht umsonst vergeudet. Ne? Also wenn ich jetzt so einen YouTuber sehe, ne? Der halt eben einfach nach der Veröffentlichung sich da jetzt so ein Telefon kauft und nur um Klickrate zu bekommen, halt eben hingeht und das zerstört. Das finde ich Ressourcenverschwendung, ne? Im höchsten Maße. Ne? Das ist nicht notwendig. Ne? Das kann man so machen wie iFixit, ne? Dass man es auseinanderschraubt, sich anguckt, wieder zusammenbaut, dann ist es wieder heile, wenn man es ordentlich gemacht hat und dann, also die müssen ja jetzt nicht alle Chips ablöten und sowas. Ne? Manchmal machen sie das, manchmal nicht. Bei iFixit meine ich jetzt. Aber zwingend müssen sie es nicht zerstören, sie können es auch einfach wieder zusammenbauen und wieder glücklich sein. Prinzipiell kann man das also natürlich so oder so sehen, ein Gerät zu zerstören. Aber hier geht es ja um den höheren Sinn. Ne? Diese Geräte werden geopfert, im wahrsten Sinne des Wortes, um die Qualität hochzuhalten. Ne? Dass eure Geräte später stabil und problemlos sind, dafür werden die Geräte geopfert. So, und deswegen ist das natürlich eine gute Idee. Ne? Die Geräte, die man vorher opfert für diese Tests, die opfert man nicht im Anschluss, wenn man sie irgendwo beim Kunden tauschen muss. Und das sind wahrscheinlich deutlich mehr, ne? Genau. Wenn man da Probleme hat.
Ja, also ich klar, ne, dass das Ganze geht ja eben darum, nicht verschwenderisch zu sein am Ende und zu sagen, okay, wir schauen uns das lieber vorher einmal ordentlich an und prüfen, was haben wir eventuell für Probleme, denn wie du schon gesagt hast, am Ende sparst du dadurch, weil wenn das ganz ganz viele Nutzer am Ende haben, dann hast du viel viel mehr Kosten als und Verschwendung, als wenn du einfach im Vorhinein ein paar tausend testest und ein Problem hast, als wenn du am Ende vielleicht 2 Millionen mit dem Problem hast. Ne? Und die alle tauschen musst und reparieren und versenden und bla. Also da hängt ja ganz, ganz viel dran am Ende. Deswegen ist das schon so richtig und gut.
Ja, richtig, genau. Na gut, ja, also in diesem Sinne, schön zu hören. Schaut euch mal die Videos von MKBHD an. Sollte er da noch ein Video auf seinem Kanal posten, werde ich den noch mit dabei packen, beziehungsweise dann vielleicht auch nächste, übernächste Woche nachliefern. Na gut. So, dann haben wir das Thema abgehakt. Und dann, wo wir eben schon von Tastaturen dran waren, das wäre auch ein schöner Übergang gewesen, habe ich noch gerade ein kleines, mein eigenes Thema mitgebracht. Und bin ja... Der Sascha kennt das schon, berühmt dafür, irgendwie immer Getränke über Notebooks und Tastaturen und so weiter drüber zu kippen. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon geschafft habe. Bestimmt auch schon mal unter deiner Nase, ne? Ich glaube, auf der Arbeit habe ich das mal neben dir geschafft, ne?
Oh, und, gut möglich, ja.
Ich meine, da hätte ich auch so eine ganze, irgendwie eine dicke Wasserflasche oder sowas aufputzen müssen. Auf jeden Fall. Mir ist mal wieder hier so ein Unfall passiert. Ich habe tatsächlich in der Historie schon viele gehabt, aber da will ich jetzt nicht mehr drauf eingehen. Auf
kein Salz in die Wunde streuen.
Ja, genau. Ne? Es schmerzt. jetzt gerade kürzlich ist mir hier mal wieder ein Malheur passiert und da wollte ich einmal gerade ganz kurz drüber sprechen. Und ich habe ja hier lokal bei mir zu Hause im Einsatz hier jetzt ein Mac Mini, der steht hier auf meinem Schreibtisch, Rode Caster daneben, Verstärker auf der anderen Seite und dann halt eben Tastatur, Maus und Trackpad davor und die Monitore, die sind ja an so einem Fuß aufgehängt, deswegen ist das nicht so direkt in meiner Reichweite. So, und als ich hier irgendwie abends am YouTube schauen war, weil meine Frau hinten am Fernseher saß, habe ich hier irgendwie mit einer Cola gesessen, Cola frisch aufgemacht, 0,5 Liter Flasche, ja, so irgendwie dumm an der Seite auf dem Schreibtisch stehen gehabt, natürlich den Klassiker gemacht, irgendwas von der Seite hochholen wollen. Ich glaube, ein Kabel war mir runtergefallen oder sowas. Und dann habe ich mit dem Ellenbogen beim Hochkommen die Flasche genauso quer auf den Schreibtisch drauf gekippt und alles unter Wasser gestellt. Und der Mac Mini stand in Cola, die Tastatur stand tief in Cola und hatte mächtig obendrauf was abgekriegt. Da war es so richtig drauf geflossen. Und der Rode Caster und alle anderen Sachen standen auch so mit den Füßen drin. Ich also schon fast routiniert. Ah ja, und mein MacBook Pro stand auch noch davor und war ein Update am Machen, hatte aber den Deckel zu. Das heißt, da waren so ein, zwei Tropfen drauf, so an der Seite am Port, wo Strom gerade reinging, wo es geladen wurde. Das habe ich dann so als allererstes mal rausgenommen und ganz vorsichtig zur Seite gestellt. Da ist zum Glück nicht viel dran gewesen. Ich habe nur ein bisschen Cola aus dem USB-C-Port gepoolt aus dem zweiten. Lange Rede, kurzer Sinn, kann ich im Prinzip auch sagen, es ist alles ein bisschen was klebrig gewesen, aber es ist nicht kaputt gewesen, mit Ausnahme von der Tastatur. Die war halt eben so nass unter den Tasten, da war so richtig die Cola dann unter die Tasten gezogen, so auf einem Drittel der Tasten wirklich, ich da mich genötigt sah, die Tastenkappen alle runterzuholen, weil das so in Cola stand, das Ganze. Und das heißt also, ich habe die Tastenkappen runtergemacht und teilweise habe ich auch diesen Federmechanismus rausgenommen, weil sogar da auch noch Cola drunter stand, so richtig drunter gesaugt. Und das bekam ich so mit Tuch überhaupt nicht weg. Bei dreien habe ich dann dieses Federelement auch noch mit rausgemacht. Und habe alles trocken gelegt. Tastatur hatte ich natürlich ausgeschaltet, dann relativ schnell zur Seite gestellt und hatte sie dann so 14 Tage lang auch so hier stehen lassen, alle Kappen daneben liegen, so, ja, wird kaputt sein. Ja, zum Glück hatte ich ja eine große Tastatur mit Nummernblock vorher gekauft, wo ich mich nicht so super dran gewöhnen konnte. Aufgrund der Größe und meines kleinen Schreibtisches, die habe ich dann rausgeholt, habe mich längere Zeit nicht um die andere Tastatur gekümmert. Und jetzt am Wochenende habe ich mir dann so gedacht, naja gut, die Tastenkappen, die fangen langsam an zu verstauben, nicht, dass die wegkommen, baust es immer wieder zusammen. Ne? So, und dann habe ich dann 2 Stunden daran gesessen, diese 3 blöden Mechaniken wieder zusammenzusetzen. Meine Güte, das ist ein ausgefuchstes System, wie die da reinzumachen sind, dass das ordentlich sitzt. Das ist echt lustig. Und ich habe immer gedacht, ich mache irgendwas falsch. Und dann am Ende habe ich aber dann gemerkt, dass ich leider ein einziges Element an einer Taste da, wo ich das nämlich nicht dachte, ich bekomme es nicht ordentlich drauf. Da ist, wie ich dann nachher gemerkt habe, dieser Rubber Dome kaputt gewesen. Das ist quasi dieser Gummi, der da noch in der Mitte von, naja, also ne, um es gerade mal zu beschreiben, die Tastenkappe, die sitzt unten unter der Tastenkappe, sitzt halt eben quasi diese Mechanik, die dafür sorgt, dass die Tastenkappe nicht verkantet. Und in der Mitte ist so ein Gummipömpel. Und dieser Gummipömpel, der ist letzten Endes das, wo innen drin beim Runterdrücken dann der Kontakt hergestellt wird, um dann ne, den Tastendruck auszulösen. Und bei einer Taste, nämlich bei der Nummer 3, ist mir dieser Pömpel kaputt gegangen. Das bin ich aber selber schuld, weil da habe ich wohl, als ich die Tastenkappen runtergeholt habe mit einem kleinen Schraubenzieher, scheine ich da einmal reingepiekst zu haben und dann hat sich die zerlegt, desto häufiger ich sie gedrückt habe. Das heißt, da kamen mir so Gummi Futzeln entgegen. Und das ist jetzt die einzige Taste tatsächlich, die einen Schaden nach sich gezogen hat. Alle anderen haben es überlebt. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte schwören können, so wie das damals bei einer anderen Tastatur schon mal war, dass es irgendwo in diese Folientastatur reingelaufen ist, in diesen Folienbereich, wo dann letzten Endes diese Leiterverbindungselemente dann zu den Tasten hinführen. Und wenn da irgendwie Feuchtigkeit reinkommt, dann ist die Tastatur in diesem Bereich dann oft nicht mehr zu gebrauchen. Und letzten Endes bin ich also sehr fasziniert gewesen, dass hier das scheinbar nicht in diesen Folienbereich reingelaufen ist, sondern oben drauf stehen geblieben ist. Und wenn ich mir den Pömpel nicht kaputt gemacht hätte, wäre sie vollkommen wieder in Ordnung. Ich habe sie also mit Ausnahme von dieser einen Taste absolut problemlos wieder zusammenbauen können, aber so wie es aussieht, ich habe zumindest jetzt mir das mal genau angeguckt und es sieht so aus, als wären diese Pömpel halt eben fest montiert auch mit dieser Folieneinheit. Das heißt also, ich kann die nicht so einfach tauschen. Deswegen werde ich sie wahrscheinlich jetzt nicht wieder reparieren können, in dem Sinne, dass ich sie wieder voll funktionsfähig habe. Aber sie funktioniert noch. Ich habe die Tastenkappe jetzt drauf liegen. Sie liegt so etwas niedriger und so schräg. Und ich kann, ohne Druck zu spüren, drauf tippen und die 3 auslösen. Ich hoffe, das hält noch eine Zeit lang so. Das ist so ein bisschen was risky. Eventuell wird sie irgendwann Dauer auslösen, wenn die Tastenkappe drauf ist. Wenn dieser Pömpel dann irgendwie ganz aufgibt. Und muss man dann mal gucken. Aber ja, für den Moment kann ich die Tastatur jetzt tatsächlich wieder benutzen. Habe sie jetzt hier vor mir liegen und habe lediglich diese eine Taste so ein bisschen schräg visuell. Halt eben, weil sie nicht mehr ganz hoch gedrückt wird von diesem Pömpel. Und prinzipiell ansonsten aber alles gut gelaufen. Also ich muss echt sagen, ne, Daumen hoch für die Qualität von diesen Tastaturen. Ne, habe ich eben gar nicht gesagt. Ne, das ist halt eben jetzt die neueste Generation mit Touch-ID. Die man aktuell so als externe Tastatur bei Apple kaufen kann. Und prinzipiell, wie gesagt, also Daumen hoch für die Qualität. Da scheinen sie auch dran gearbeitet zu haben, dass die vielleicht nicht wasserdicht sind, aber zumindest jetzt das ausgehalten haben, bis ich dann irgendwie die Kappen runtergerissen und die Feuchtigkeit dann wieder aufgesogen habe, was in der Vergangenheit nicht unbedingt, nie der Fall gewesen ist. Ich habe immer Schäden gehabt.
Ja, also so Feuchtigkeitsunfälle sind natürlich immer verdammt ärgerlich. Und da muss man immer so ein bisschen Glück haben. Also mit Wasser ist ja noch das eine, wenn es klebrig wird, also Cola in die Richtung ist ja noch mal schöner. Aber das ist immer so eine, also da muss man echt ein bisschen Glück haben. Ne? Also ich hatte mal, ich weiß noch, mein allererstes MacBook Pro, da habe ich mal OSAF drüber gekippt. Und das war damals in der Studenten-WG, wobei genau genommen war es Wodka-O. Aber das macht's jetzt auch nicht besser. Und da habe ich auch einen richtigen Schrecken gehabt, hab das da alles sauber gemacht, Tastatur-Nöbel rausgenommen und versucht, alles zu reinigen. Das hat auch so weit geklappt, aber ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, 2 Tasten sind mir kaputt gegangen. Die hat Apple mir dann netterweise ersetzt. Und dann, aber irgendwas habe ich da nicht ganz richtig gemacht, dann ein bisschen drauf ist mir nochmal eine Taste flöten gegangen und dann haben sie irgendwann gesagt, komm, wir, ist eine Montagstastatur, wir ersetzen ja einfach die komplette. Habe ich mir gedacht, uiuiui, ich weiß nicht, was sie da drin finden. Aber sie haben das anscheinend losgetauscht, haben nichts dazu gesagt. Also es
okay. Ja.
Also kam nichts so von wegen, da war aber Flüssigkeit drin oder irgendwas und keine Ahnung. Von daher hat das gepasst. Ja. Aber es ist nicht zu empfehlen.
Nee, na? Definitiv kann ich auch nicht empfehlen. Also ich hatte ja auch mal eine mein erster großer Unfall ist ein nigelnagelneues MacBook Pro gewesen, was ich irgendwie 7 Wochen hatte. Mein erstes. Und da habe ich nämlich auch dann Kaffee drüber gekippt, Milchkaffee, vollen Bottich, voll über die Tastatur. Ja, erzähle ich jetzt, wie gesagt, nicht mehr im Detail, aber auch da, ich habe das ganze Gerät auseinandergebaut und gereinigt, habe gedacht, das kannst du komplett in der Pfanne rauchen. Habe ich alles wieder ans Laufen gekriegt, mit Ausnahme von 3 Tasten, die kaputt waren. Ja, und das ist schon unglaublich gewesen. Also das habe ich lange Zeit schon immer erzählt. Und ja, seitdem habe ich mir Mühe gegeben, Notebooks nicht mehr zu zerstören oder beinahe zu zerstören. Und ja, aber seit damals habe ich schon immer ein Hochlied auf die Qualität von Apple gesetzt. Ne? Also vor allen Dingen, dieses Gerät ging dann aus, als ich den Kaffee da drüber schüttete. Und ich dachte deswegen wirklich, das ist hinüber. Und ja, nee, sie scheinen aber elektronische schnelle Sicherungen drin gehabt zu haben, so wie man das, wenn man ein schönes, ordentliches Design, was man sicher auslegt, machen kann, ne? Also wo dann irgendwie, wenn Probleme auftreten, dann sofort schnelle Sicherungen ausschalten und dann halt eben kein Kurzschluss entsteht und dann kannst du das normalerweise mit relativ wenig Schaden dann überleben oder zumindest mit Teildefekten überleben und deswegen hat mich das schon sehr fasziniert, dass das Gerät komplett defektfrei überlebt hat. Das hätte ich jetzt nicht erwartet gehabt damals und heute auch nicht. Ja, aber schön. Es bestätigt mich immer in der Qualitätsfrage dann nochmal. Ne? Also wenn Leute in irgendeiner Art und Weise versuchen zu hinterfragen, was der Qualitätsunterschied zwischen irgendeinem Billo-Notebook und einem MacBook ist, dann erzähle ich gerne mal solche Geschichten.
Ja, also das stimmt. Also bei mir haben die auch schon echt einiges überlebt und überleben müssen. Und das hat Gott sei Dank bisher immer geklappt. Man sollte es natürlich, wie gesagt, am besten nicht ausprobieren, aber manchmal kommt sowas halt vor. Und deswegen bin ich sehr zufrieden bisher gewesen, was die Qualität bei sowas angeht.
Mhm, genau, richtig. Naja, sehr schön. Also, so viel dazu. Tastatur einigermaßen repariert. Schade, dass man diese Rubber Domes nicht tauschen kann. Habe ich mir echt schon gedacht. Ne? Das wäre perfekt gewesen. Aber ja, gut. Irgendwo müssen sie dann einen Kompromiss machen wahrscheinlich. Das, vielleicht wäre es ansonsten reingelaufen. Ich weiß es nicht. Ne?
Das stimmt.
Ja, also das kann man halt eben dann nicht genau sagen. Vielleicht ist das der Kompromiss gewesen, den Turnes eben erwähnt hatte, ne? Um gerade wieder darauf zurückzukommen. Denn man kann natürlich diese Gummipömpel dann tauschbar machen, aber wahrscheinlich sind sie halt eben dann nicht sauber wasserdicht, wenn da jetzt irgendwie ne, irgendwas draufläuft. Und in dem Sinne muss man dann da den Kompromiss machen. Naja, gut. Na gut, das ist dann überall so. So. Ja, so viel dazu. Damit habe ich meine Tastatur wiederbelebt. Ich weiß noch nicht, wie zuverlässig sie sein wird, aber ich werde sie beobachten. Aktuell hält sie sich gut, die Taste. Und macht sich wunderbar. Der Rest ist übrigens tatsächlich auch klebfrei geworden. Also ich habe das einfach nur mit Wasser rausgewischt. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, es ist keine zuckerhaltige Cola gewesen. Ich bin ein Coke Zero Trinker. was auch sehr gut war, weil der Zucker hätte nur alles noch viel schlimmer gemacht. Ja, ja, in dem, also ich habe mal einen kleinen Unfall mit Bier gehabt. Das ist schon schlimm genug. Ne? Das war irgendwie, ich weiß nicht mehr, ich meine Weizen, also mit einem höheren Zuckeranteil. Und da hatte ich irgendwie so Weizen unter 2 Tasten drunter. Die haben dann ewig immer so gemacht, wenn ich die gedrückt habe. Die hatte ich damals nicht runtergenommen. Es war halt eben nur so ein Spritzer gewesen, aber ich dachte, ich hätte sie gut genug weggemacht. Und dann knirschten sie halt eben dauerhaft weiter. Jedes Mal, wenn man sie gedrückt hat. Zum Glück war es keine wichtige Taste. Das waren irgendwie F5 und F6 oder sowas.
Ja, man hofft immer, dass das nutzt sich irgendwann wieder ab.
Ja,
dass das genau. Irgendwann nicht mehr so knirscht.
Aber denkt
das
man.
Ist nicht wirklich so. Also
richtig.
Das ist schon, ist eine blöde Sache. Und ganz ehrlich, wenn man es irgendwie vermeiden kann, sollte man es immer lassen, da was drüber
ja.
zu geben. Aber manchmal passieren so Unfälle leider. Und
genau. Ja, übrigens aber im Prinzip, ne, gibt es da relativ einfachen Trick. Ich habe das dann auch irgendwie 2-3 Monate später mit diesen Krack-Tasten gemacht, weil es mich genervt hat. Man muss halt eben gucken und wissen, wie man die Tastenkappen runterkriegt. Die kriegt man ja relativ schadfrei runter, wenn man sie richtig runter macht. Ich erkläre es jetzt lieber gar nicht, dass das nachher irgendjemand sagt, der Daniel hat so und so gesagt. Aber schaut euch ein Video dazu an oder schaut euch Apples Dokumentation an, wo das auch sehr schön drin dokumentiert ist. Und man kann halt eben so von unten im Prinzip mittig dann da so mit einem dünnen, flachen Schraubenzieher so dazwischen gehen und dann das hochhebeln und dann zerbricht nichts. Dann gehen die einfach nur auseinander, die Elemente. Das kannst du jetzt nicht 100-mal mit so einer Tastenkappe machen, die zerschleißen nämlich, ne, diese kleinen Pins, die da dran sind, aber man kriegt sie problemlos rauf und runter und ich habe die jetzt auch hier, ein paar habe ich mehrfach rauf und runter gemacht und die zeigen dann natürlich langsam Verschleißerscheinungen, aber nicht sofort. Ne. Ja, also prinzipiell, wenn ihr irgendwie solche Probleme habt und das ist jetzt nicht das Gerät, wo ihr jetzt sagt, oh nein, wenn ich da jetzt irgendwie eine Taste ein bisschen zerkratze oder so, dann lasst es lieber. Ne? Und falls es ansonsten mal sein muss, ja, geht. Ne? Schaut euch nur an, wie und dann kann man das machen. Ne? Na gut, so. Das war jetzt wirklich alles dann sind wir auch in der Nachrichtensektion fertig für diese Woche und können mit der Gerüchteküche starten. Und da haben wir tatsächlich noch ein paar kleine Themen gesammelt. Ich habe so sehr überbordende Spekulationen oder was eventuell ein bisschen was ein Showstopper, Showstehler für nächste Woche sein könnte, habe ich jetzt auch tatsächlich extra rausgelassen, einfach so 2-3 Themen, weil das mag ich dann auch nicht. Ne? Also ich mag mich jetzt auch so ein bisschen überraschen lassen. Aber so 1-3 Sachen haben wir jetzt. Ja, ein bisschen mehr noch, aber klar, Kleinkram alles. So, und fangen wir an mit Saschas Lieblingsthema. Und zwar Apple Insider meldet, dass es Verbesserungen bei den Systemeinstellungen in macOS 15 geben soll. sie berichten, dass dort aufgeräumt worden sein soll.
Halleluja.
Ja, also sei noch nicht zu früh zufrieden. Ich habe nicht den Eindruck, als hätten sie jetzt grundlegend was geändert.
Nee, das glaube ich auch nicht mehr. Also die Hoffnung habe ich auch nicht mehr, dass sie grundlegend was ändern, aber da könnte man ja so einiges besser machen. Ich suche mich da echt oft genug dumm und dusselig. Ja, ich weiß, man kann da suchen. Mhm. Und ich weiß auch nicht, warum ich überall suche, außer in diesen beschissenen Einstellungen. Ich kann es mir auch nicht ganz erklären. Aber ich finde sie einfach immer noch für einen Mac nicht gut. So, ja, das sind richtig. Abgespeckte kleine Einstellungen, die auf einem iPad und einem iPhone passen, aber auf einem professionellen Betriebssystem gehört sowas nicht hin. Das ist einfach nicht gut gemacht. Und ich bin ja nicht der Einzige, der die kritisiert. Die wurden ja instant kritisiert, kaum waren sie da. Mhm. Und ich glaube, bis heute ist da niemand mit zufrieden. Ich kann mir auch immer noch beim besten Willen nicht vorstellen, dass Apple das ist. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass selbst beim Apple die Engineers sitzen und sich denken, eieiei, was hat der Praktikant da gemacht?
Na, ehrlich gesagt, ich glaube, das ist auch wieder so eine Vorgesetztenentscheidung gewesen.
Kann ich mir auch nur vorstellen, ja.
Ja, weil ich wette, dass die Apple-Engineers, die ja bestimmt auch alle relativ viel mit den Settings von macOS zu tun haben, immer wieder mal in ihrem Arbeitsalltag, so wie wir Entwickler auch. Und man ist halt eben, also die alten Settings fand ich super. Ne? Also ich habe zumindest immer das gefunden, was ich gesucht habe.
Ja.
Und ja, war halt eben mit dem Icon-Design ein ganz anderer Ansatz. Ja, hat funktioniert, ne? Und dann machen sie dann jetzt hier diese iOS-Settings rein, die bei iOS schon Kraut und Rüben gewesen sind. Und die sind natürlich dann hier nicht besser geworden.
Ja, und ich frage mich auch immer noch, das, und ich finde, das ist eine ganz valide Frage, wem ist denn jetzt damit geholfen?
Also, ja, das eben genau.
Die Sache ist, du hast jetzt auf der einen Seite, hast du die Personen, die seit x Jahren schon diese alten kennen und immer benutzt haben und sich darin zurechtfinden und alles wunderbar. Die Neuen müssen sich, also Leute, die neu in macOS ankommen, müssen sich ja eh an was Neues gewöhnen. So. Das war dasselbe wie diese wunderschöne Überarbeitung bei Windows, wo keine Sau mehr was gefunden hat. So. Und ganz ehrlich, wer geht in diese Einstellungen? Meistens versierte Nutzer. So, wenn ich jetzt ganz einfache Anwender bin, wie zum Beispiel mein Vater, der geht da nur rein, wenn es unbedingt sein muss. Aber eigentlich macht er da nichts drin. Das heißt, ihm ist das total egal, wie das aussieht. Das muss gar nicht mega user-friendly sein. So in der Regel. Und das habe ich nicht verstanden. Ich frage mich immer, wem ist damit geholfen, so ein komplett, das erinnert mich so ein bisschen an, ja, nicht ganz das Drama, aber an Windows 8. Ne? So, ja. Komplett neues Design, dieselbe Scheiße ist unten drunter, logisch, ne? So ist ja typisch Microsoft. Na, aber ich mache mal das User-Interface komplett neu, keiner findet mehr was. So, das ist doch keine Innovation.
Ja, das Lustige daran ist, die Innovation, die da drin gesteckt hat, ne? Das ist eine ideelle gewesen, nämlich die, dass sie das Look and Feel von den Systemeinstellungen auf ihren Betriebssystemen gleichgeschaltet haben. Ne? Genau das, was Apple momentan immer Stein und Bein schwört, dass sie es eben genau nicht wollen, nämlich diese Systeme zusammenlegen und eins draus machen, haben sie hier quasi gemacht. Und das ist genau der Punkt, der da dran so ironisch ist, dass sie das gemacht haben, ne? Weil es, so wie du schon gesagt hattest, eben keinen anderen Vorteil hatte. Ne? Im Gegenteil, es hat eben sogar deutliche Nachteile gehabt, weil es eben nicht eins zu eins dasselbe ist, sondern sie halt eben dann doch sehr viel anders machen mussten unter macOS und deswegen dann letzten Endes zwar dasselbe UI-Look and Feel da ist, aber alles andere ist halt eben effektiv anders. Ne? Ja, ist ja wirklich kaum so, außer jetzt irgendwie allgemein Info oder sowas, ne? Ja, oder sogar da sind große Unterschiede, wo ich gerade drüber nachdenke. Ne? Also im Prinzip gibt es eigentlich keinen Bereich, der wirklich eins zu eins so dasselbe ist, glaube ich. Ne?
Ja. Nee, deswegen, also das hat keinem geholfen, bin ich immer noch der Meinung, außer vielleicht irgendwie der persönlichen Bestätigung von Einzelnen. Das ist alles gewesen. Also das für mich immer noch eine Katastrophe. Und sie sollen aufhören, so einen Unfug zu machen. Es gibt tausend andere Dinge, die sie besser machen könnten. Und womit jemandem geholfen wäre oder den Leuten geholfen wäre. Baut mal eure virtuelle Maschine zu Ende, ne? Dass man auch Apple-Dienste nutzen kann. Denkt mal darüber nach, das wäre hilfreich. Denkt mal drüber nach, die Systemstabilität noch ein bisschen besser zu machen und Performance-Optimierung. Ich habe so viele Glitches auch im Safari in letzter Zeit, die man findet, egal ob auf iOS oder macOS. Also es gäbe genug zu tun. Ihnen dürfte eigentlich nicht langweilig sein. Und ich fand das damals mit iOS, boah, was war das Performance-Update? 10? 9? 9, ne?
Oh, ja, ist schon was her jetzt.
Ne? Also, ich rede da ja sehr oft von, ich weiß, aber das war so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, Gott sei Dank, back to the roots, macht mal was besser, räumt mal auf, technische Schulden, adieu, dankeschön. Und du hast hinterher wirklich ein sauberes Betriebssystem gehabt. Ne? Also, die Kamera ging viel schneller, Share Sheet, man weiß heute gar nicht mehr, wie lange es damals gedauert hat, bis dieser Share Sheet aufging. Ne? Also, ja, das hat ja wirklich 3 Sekunden krass. Oder 4 gedauert, bis der dann mal aufging. Und das ist ja so viel besser geworden. Der wird einfach ungünstig gebaut gewesen oder ungünstig gewachsen gewesen sein. Ne? Also, da haben sie einfach mal mehr Funktionen eingebaut und die Architektur nie angepasst. Das haben sie dann mal gemacht und schon läuft das Ding besser. Das könnten sie aber an sehr, sehr vielen Stellen machen. Ne? Und das wäre doch mal was. Ja, so Error Correction Code für APFS, ne? ECC zum Beispiel. Ne? Zum Beispiel wäre auch was sie mal machen könnten. Also, keine Ahnung. Also, man hätte so viele gute Ideen, aber dieses Jahr wird ja AI sein, die alles rettet. Und von daher, ja.
Na gut, aber ein paar kleine Änderungen an der Systemeinstellungs-App wird es auf jeden Fall geben. Und um gerade mal einmal schnell hier durchzugehen, Apple Insider scheint wohl irgendwie Screenshots gesehen zu haben. Sie hatten da nämlich auch so ein, zwei gezeigt, aber viel konnte man davon jetzt nicht ableiten, außer dem, was wir jetzt hier aufgeführt haben. Also erstens soll irgendwie der Punkt allgemein weiter hoch wandern. Ja, der ist auch ziemlich weit unten. Ja, das war mir auch schon mehrfach aufgefallen. Dann soll in allgemein alles Wichtige rein, wobei sie nicht weiter erklärt haben, was alles Wichtige ist und auch kein Screenshot hatten, lassen wir mal so stehen. Dann habe Apple die gesamten Display-Sachen zusammengefasst unter einem neuen Display-Element. Ja, da muss ich echt sagen, oh, finally. Ja, weil wie oft habe ich irgendwie was zu Display gesucht und es nicht unter Display gefunden, weil es gibt ja den Eintrag Display, aber der ist ja dann nur für die Konfiguration der virtuellen Bildschirme und Monitore zuständig und alle anderen Sachen sind dann woanders und das ist auch unlogisch gewesen. Und da, ich glaube, es gab sogar noch zwei andere Plätze, wo man was machen konnte, wenn man den Bildschirmschoner und den Kram auch noch mitzählt. Ne? Bildschirmschoner war separat, dann das, was unter Display war und dann irgendwie noch eine Geschichte. Ja, mindestens noch eine Geschichte. Vielleicht sogar noch mehr. Naja, gut. Also da sollen sie Dinge zusammengefasst haben. Das finde ich sehr löblich. Das ist natürlich dann auf jeden Fall eine Verbesserung. Muss man natürlich erstmal sehen, aber ich nehme es zumindest an. Ja, allgemein sollen sie dann wohl irgendwie mit dem Sortierstab durchgegangen sein und ein bisschen umgestellt haben. Sind wir mal gespannt, wie es letzten Endes konkret aussehen wird. Mehr hatten sie dazu letzten Endes auch nicht zu berichten. Was man dann auf den Screenshots noch sehen konnte, das ist gewesen, dass Apple ID ja jetzt umbenannt werden soll in Apple Account. Das hat man da jetzt tatsächlich das erste Mal in Farbe sehen können. Und zwar in den Settings ganz oben links in der Leiste ist ja aktuell dann da irgendwie dein eigenes Bild und dann Name und unten drunter steht dann in der zweiten Zeile Apple ID. Und an der Stelle steht jetzt dann in dem Screenshot Apple Account. So, aber Details dazu hatten sie dann auch nicht, wie das dann jetzt aussieht und so, ist dann an der Stelle auch nicht genau überliefert. Naja gut, aber prinzipiell scheint sich ein bisschen was getan zu haben. Gucken wir uns dann jetzt in der Beta nächste Woche mal an. Ich hoffe, sie haben es zumindest ein bisschen verbessert, wirklich.
Das hoffe ich auch, ne? Auch mein Plan, dass sie jetzt zu Apple-Account gehen, fände ich auch so einen Wechsel, den man machen kann, ne? Und das ist ja einfach nur Naming und irgendwie ist da ja jetzt auch alles so drunter zusammengefasst. Von daher macht das ja auch irgendwo Sinn, aber ja, bin mal gespannt. Mhm.
Genau.
Ob noch andere Überraschungen kommen.
Massenweise, bin ich sicher. Ja, auch eine Überraschung, perfekter Übergang, Sascha. Auch eine Überraschung gewesen ist die News, dass das iPad Mini auch ein OLED-Display bekommen soll. Oha, vom Mini hat man ja jetzt auch schon wieder länger nichts mehr gehört. Und ZDNet Korea hier meldete, soll Samsung Display, das ist ja einer der zwei großen Lieferanten von OLED-Displays bei Apple, soll an einem OLED-Display für das iPad Mini arbeiten aktuell. Und Details sind von dem Display jetzt aktuell nicht bekannt. Ne? Ob das also jetzt so eine, wie hatten sie es nochmal genannt, dieses doppelschichtige? Mir fällt gerade der Begriff nicht ein. Sie hatten einen schönen Begriff genommen, ne? Tandem, ne? Richtig?
Tandem? Ja, klingt
Tandem OLED. Klingt
familiar, ja.
Ich meine, das war's, ne? Also, wir wissen nichts darüber, ob das jetzt ein Tandem OLED-Display ist oder nicht. Es wurde einfach nicht darüber berichtet. Kann man jetzt mal, hypothetisch vielleicht. Ne, da ja die größeren Displays schon in der Technologie. Also wir wissen es nicht, das iPhone hat ja auch diese Tandem-Technologie nicht im Einsatz, weil es da nicht notwendig ist. Ich weiß nicht genau, wo da letzten Endes dieser dieser Schritt gemacht wird zwischen wir brauchen das und wir brauchen es nicht. Deswegen kann man jetzt an der Stelle auch nicht sagen, ob es notwendig ist, ne, für das iPad Mini diese Tandem-OLED-Geschichte zu bauen oder halt eben einfach nur ein hochwertiges OLED, so ähnlich wie sie es auch für die iPhones machen. Sie haben ja da mehrere Schienen, die sie selber entwickeln und auch ihre eigene Chemie machen und sowas. Also da sind sie ja ganz gut dabei. Kann man dann mal gespannt sein, was da kommen soll. Aber prinzipiell hört das sich zumindest so an, als würde das iPad Mini irgendwann in den nächsten Jahren nochmal ein Update bekommen. Und ja, ZDNet Korea sagte hier, Samsung plane die Massenproduktion für dieses Display für das zweite Halbjahr 25. Also angenommen, das stimmt, was hier steht, dann könnte sein, dass das im Herbst nächstes Jahr oder dann im Frühjahr übernächstes Jahr kommt. Ne? Je nachdem, wie schnell sie es bringen. Ne? Apple kann natürlich da auch einfach Samsung auf Halde produzieren lassen, eine Zeit lang. Ne? Das schadet auch nicht, wenn sie fest geplant haben, das dann rauszubringen, kurz darauf. Ne? Also dementsprechend kann sich das immer ein bisschen was verschieben, wenn man solche Daten hört. Ne? Na gut.
Ich bin mal gespannt, was das am Preis macht.
Ja, genau. Das wird bestimmt auch wieder 500 Euro teurer werden. Ja, so wie alles aktuell.
Ja, also mein Apple war nie ein günstiger Hersteller, aber im Moment läuft das alles irgendwie in so eine Richtung, wobei zumindest gewissen Geräten ich auch nicht mehr ganz verargumentieren kann, warum und ob das überhaupt noch Sinn macht, die zu kaufen.
Aber, genau. Ja. Und wo du das gerade sagst, ne, diese Hypothese, die man davon ableiten kann, ne, habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen, man kann die Hypothese davon ableiten, dass das iPad Mini in Zukunft jetzt wieder den Pro-Geräten zugeschrieben werden wird, weil aktuell haben ja nur die Pro-Geräte OLEDs und das iPad Mini ist ja immer eifrig hin und her gewandert. Mal ist es absolut Low-Cost gewesen, mal ist es dem Air zugeschrieben gewesen, mal ist es dem Pro zugeschrieben gewesen. Und die letzte Version, die ich ja auch gekauft habe vor 2 Jahren, die ist zum Beispiel dem Air zugeschrieben gewesen. Deswegen hat die ja Touch-ID statt Face-ID drauf, ne? Wo ich ja die ganze Zeit immer wieder drüber schimpfe, wenn ich das Gerät aufmache. Das ist und bleibt einfach irgendwie ein bisschen was nervig.
Ne? Ja, also keine Face-ID ist in der Tat ein bisschen nervig, da muss ich voll und ganz zustimmen. Das ist schon merkwürdig, wenn du mittlerweile ein Gerät hast oder mit Touch-ID. Aber ja, ich bin auch mal gespannt, was sie da machen. Also allgemein bin ich noch gespannt, wie lange sie die Touch-ID da im Home-Button ausschlachten wollen. Also ist das jetzt wirklich noch der Kostentreiber, diese Face-ID, oder ist das einfach nur, wir wollen Grund, dass sie die Pros kauft, weil uns nichts Gutes einfällt?
Ja, genau. Also ich glaube, das ist so ein Push-Element, wo sie die Leute mit zu den Pros bewegen wollen. Ja. Braucht man, glaube ich, nicht lange drin diskutieren. Sonst hätten sie das lange schon auf die anderen Geräte gebracht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mittlerweile noch irgendwie ein Kostenpunkt ist.
Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also es kann eigentlich nicht mehr so viel kosten. Und also ich glaube einfach, das ist ein selbstgemachtes Pro-Feature, ne? So um das zu verargumentieren, das alles. Also den Rest kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Genau, richtig. Naja, warten wir es ab, aber wahrscheinlich sind sie heiß darauf, das auch jetzt in die Pro-Schiene wieder zu bringen, damit sie den Preis eben hochtreiben können, so wie sie das momentan überall machen. Die Frage ist halt eben einfach nur, wann kaufen die Leute nicht mehr, ne? Das wird sich bei jedem Produkt stellen, wo sie den Preis so hochtreiben. Ne?
Ja, absolut. Also das Ich weiß es auch nicht. Also irgendwann muss Schluss sein. Und ich bin ganz ehrlich, also für mich ist, also bei den iPads, einfach weil sie natürlich auch einen, und das sage ich ja immer wieder, einen anderen Anwendungsfall, zumindest für mich haben, ne, sind sie einfach, ja, wie soll ich sagen, gebe ich dafür nicht so viel Geld aus, weißt du? Im Gegensatz zu anderen Geräten bin ich da nicht so gewillt für. Und ja, ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, der das so sieht, um ehrlich zu sein.
Ja, richtig.
Also ich liebe es, ich benutze mein iPad Pro, noch mein Air schon sehr, sehr gerne. Ne, wenn ich so auf der Couch sitze und will es einfach mal surfen, weißt du, dieses, ich weiß nicht, ich mag immer noch dieses Internet zum Anfassen so ein bisschen. Ich mag das immer noch sehr gerne zum Surfen. Weil es echt grottige Apps leider gibt dafür. Und also ich finde, manche Apps sind wirklich eine Katastrophe. Und aber das ist eine andere Thematik. Nur ich sehe mich da halt immer noch nicht in einem Bereich, wo ich sage, ich sitze da regelmäßig in der Menge dran, dass sich die Kosten so rechnen. Ne? Und ich kann auch die Dinge damit tun, bei eigentlich derselben Hardware.
Ja, genau. Vor allen Dingen, wenn man dann drüber nachdenkt, was man auf der Mac-Seite alles damit machen kann. Das ist ja unser altes Thema. Ne? Es ist einfach schade. Die Dinger können einfach viel mehr, als man darf. Ne?
Ja.
Naja, gut. So, komm, da fangen wir jetzt nicht wieder mit an diese Woche. Wir freuen uns jetzt auf neue Entwicklungen nächste Woche. Nicht zum iPad, sondern zu anderen Sachen. Und dann kommen wir wieder darauf zurück. Gut, so viel dazu. Kommen wir zum nächsten Thema. In diesem Fall hier eine Meldung von The Information. Und die melden tatsächlich eine spannende kleine Geschichte noch jetzt so kurz vor der WWDC, aber das wollte ich noch einmal berichten. Und zwar The Information berichtet, Apple plane eine Blackbox-Lösung für AI in der Wolke. Da dachte ich mir, das passt ja jetzt zu unserer Strategiediskussion. Das können wir noch eine Woche vor der WWDC machen. Wir wissen natürlich weiterhin nicht genau, was da jetzt so alles Mögliche passieren wird und wie sie es genau auslegen werden. Das werden wir dann ab nächster Woche berichten. Aber das hier ist natürlich nochmal eine spannende Ergänzung zu dem, was wir gehabt haben. Bisher haben wir ja nur gehört, dass Apple diese On-Device-Computing-Geschichten für AI favorisiert, aber was sie dann da jetzt serverseitig planen, wo ja scheinbar auch irgendwas in Arbeit war, ne, das hatten wir ja auch schon irgendwie so ein bisschen was gesteckt gekriegt und oder dass halt eben da auch andere Anbieter mit ins Boot kommen. Da kommen wir gleich nochmal zu. Aber hier war jetzt eben die Meldung, Apple plane eine Blackbox-Lösung für AI in der Wolke. Das Ganze würde unter dem Moniker ACDC laufen. Oder ACDC. Jetzt hätte ich mir einen Jingle drauflegen müssen oder so. ja, das ist natürlich so typisch Developer-Joke, ne? ACDC da als Abkürzung zu machen. Aber das soll wohl heißen Apple Chips in Data Centers. So. Und wenn man das jetzt ausgeschrieben liest, Apple Chips in Data Centers, dann sagt man doch so einen kleinen Moment, nach einem kleinen Moment so direkt, aha, hatten wir da nicht letztlich über AI-Server-Prozessoren gesprochen und dass sie die nächstes Jahr irgendwie produzieren lassen wollten bei TSMC. Vielleicht ist das ja die zweite Generation oder sowas. Ne? Vielleicht gibt es schon eine Generation, die den M3 Max benutzt oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ne? Was auch immer sie da jetzt vielleicht gebastelt haben könnten. Also wäre nicht auszuschließen, ne, dass das dann irgendwie nur so ein noch fetterer, dedizierter Serverchip ist. Denn, wir gehen mal gerade einmal durch, was das Ganze hier machen soll mit diesem Chip. Diese Lösung, Apple Chips in Data Centers, soll ausschließlich Apple Hardware verwenden, um AI-Berechnungen in der Wolke durchzuführen. Damit würde sichergestellt werden, dass Hardware und Software unter Kontrolle von Apple ist, was den Sicherheitsaspekt erhöhen solle. Na ja, gut, lassen wir mal so dahingestellt. Das ist jetzt die Aussage von The Information. Ne? Aber zumindest, um es mal gerade so wiederzugeben, wie sie es gesagt haben. Also prinzipiell kann man nicht vollkommen verneinen, dass das die Sicherheit erhöht. Aber ja, ne? Praktisch, ja, es kommt halt eben aufs System an. Ne? So, aber, und das ist genau das, was sie hier geschrieben haben, die Sicherheit dieses Systems, um da wieder drauf einzugehen, soll vergleichbar mit On-Device-AI sein. Das haben sie ausdrücklich so gesagt in dem Artikel. Und das ist natürlich interessant zu sehen, denn das wäre natürlich das, wo sie drauf abzielen würden. So, und wie soll das Ganze jetzt funktionieren? Die Daten, die vom Nutzer in die Wolke transferiert werden für diese AI-Berechnungen, die sollen von einer in diesem ACDC-Chip vorhandenen Secure Enclave geschützt werden und soll dort vollkommen isoliert laufen. Das heißt also, sie wollen wohl in irgendeiner Art und Weise eine Sandbox, Blackbox, was auch immer das jetzt ist, wie sie es nennen, dann machen, die in irgendeiner Art und Weise die Daten wohl so isolieren kann, dass man sie sicher wähnt, ne, was den Privacy-Aspekt angeht, und andererseits dann scheinbar wohl trotzdem immer noch prozessieren kann. Aktuell möchte mir nicht in den Kopf, wie das gehen soll, aber ja, sie werden mir das wahrscheinlich nächste Woche erzählen. Vielleicht hast du auch eine Idee.
Das ist ja anzunehmen, ja.
Ja, also aktuell finde ich das sehr abgespaced. Die Idee finde ich super, ne? Das irgendwie so, so zu abstrahieren oder zu verschlüsseln. Aber das wird halt eben nichts bringen, wenn man das jetzt auf so ein LLM loslassen möchte. Dann muss das ja dann irgendwo dann entschlüsselt sein. Also ich habe keine Idee, wie sie das machen wollen, dass das verschlüsselt über so ein LLM drüber läuft. Aber vielleicht ist auch genau das die Innovation. Und wir haben das einfach bisher nicht mitgekriegt. Vielleicht haben sie ja selektiv die Paper veröffentlicht, über die wir immer diskutiert haben. Und letzten Endes haben sie hier die eigentliche Innovation. Wir wissen es nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch irgendwie eine Kombination. Vielleicht machen sie Teile on-device und Teile off-device. Und vielleicht ist das auch eine Zukunftsstrategie. Das ist alles so ein bisschen schwammig natürlich. Alles noch genauso wie vorher auch. Nur so ein Puzzleteil ist jetzt dazugekommen, was so ein kleines bisschen was vielleicht erahnen lässt, dass es auch auf Serverseite irgendwie was geben wird. Ne? So, und ob das jetzt dann letzten Endes dann existierende LLMs nimmt, behaltet das mal im Hinterkopf, da kommen wir gleich drauf zurück. Oder dass das einfach hier mit eigener Apple-Hardware und Software dann halt eben in ihren eigenen Datacentern einfach läuft, das müssen wir dann mal abwarten. Ne? Das kommt halt eben dann drauf an, was sie da jetzt wirklich für Innovationen gemacht haben und wie realistisch das ist, dass man verschlüsselte Daten über ein LLM laufen kann oder sowas. Ne? Ja, ich weiß nicht, vielleicht hat das einfach niemand ausprobiert, ne? Das mit sowas zu trainieren.
Man darf ja auch immer nicht vergessen, ich glaube, also das soll keine böse Unterstellung sein, die anderen haben ja einfach nur andere Business-Ziele. Ich glaube einfach, das Ziel war es nicht von den anderen, die haben es nicht wirklich ausprobiert, auch nicht den Wert darauf gelegt, sondern den Wert mehr darauf gelegt, da schnell voranzukommen und schnell bessere Ergebnisse zu erzielen. Ich glaube, das war erstmal so der Grund, das Ziel von den meisten. Und Apple hat da natürlich jetzt eine ganz andere Richtung, einfach weil sie ja die Privacy Company nun mal sind. Und das waren sie ja so oder so schon ziemlich alleinstehend. Deswegen gehen sie da natürlich auch sehr alleinstehend andere Wege. Ich würde mich sehr freuen, wenn sie da eine bessere Möglichkeit hinbekommen, die gerade datenschutztechnisch also besser ist und sauberer funktioniert. Bin sehr gespannt, ob sie da Details teilen, wie sie das machen, weil ich glaube auch, dass sie das müssen, weil dieses Vertrauen kommt ja nicht von, ja, lasst uns das mal euch erzählen, dass das so ist, sondern sie werden das ja irgendwie anhand von Beweisen beziehungsweise von Fachliteratur da beweisen müssen, dass das geht und dass sie das können und wie das funktioniert. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, weil das wäre ja wirklich eine krasse Innovation. Ne? Also das ist ja einer der größten Themen mit LLMs, dieses gerade im Company-Umfeld, also nicht mal, also Privatsphäre im Einzelnen ist ja absolut wichtig, nicht falsch verstehen, ne? Das ist ja total wichtig, aber gerade im Company-Umfeld ist das natürlich immer so ein Ding, wenn ich jetzt dran denke, als Beispiel, der fasst mir meine E-Mails zusammen, der erkennt, dass er sagt, Mensch, Sascha, die E-Mail brauchst du eigentlich gar nicht, statt da manuell eine Regel zu erstellen, sortiere ich die direkt weg ins Archiv und markiere die als gelesen, als so ein Beispiel. Aber dann weiß so ein LLM ja auch extrem viel, nämlich alle Kommunikationswege in deiner Company. Ne? Die lassen sich ja mittlerweile mit allem verknüpfen, mit Slack, etc. Das heißt, sie können überall mitlesen. Deine Telefonate mithören in Teams, etc. Ne? Also, das klingt erstmal alles, boah, Wahnsinn, oh, toll. Ne? So. Aber das ist ein riesen Privatsphäre, also Datenschutzproblem für Unternehmen, ne? Weil du teilst da ja auch sehr, sehr viel mit. Ne? So. Und deswegen ist das gar nicht mal so. Und wenn das sauber gelöst wäre und du diese Problematik gar nicht mehr hättest, wäre das ja ein krasser Ansatz. Also da wäre ich wirklich mal gespannt.
Genau. Ne? Ja. Also wenn sie das wirklich so hinbekommen, wie das hier umrissen wird, auch wenn wir es aktuell nicht verstehen, wie es gehen soll, dann wäre das so ein klassischer Only Apple can do this Thema, weil niemand anderes hat sich einfach hingesetzt und das gemacht. Ne? Und das wird natürlich spannend sein. Also wenn das wirklich so ist, dass sie da jetzt mit sowas kommen und sei es sogar nur eine Abstraktionsebene vor einem anderen Anbieter, dann wäre das einfach revolutionär. Da würden nämlich dann zumindest hier aus dem europäischen Markt würden alle Businesses da drauf gehen, weil das die einzige sichere Lösung wäre. Ne? Unter der Hypothese, dass das wirklich sicher ist, natürlich gesprochen.
Ne? Genau, ja. Aber ja, wie du sagst, ne? Also das wäre gerade für den europäischen Markt natürlich interessant. Ich glaube, das wäre aber auch ehrlicherweise für den amerikanischen sehr interessant. Aber ja, da muss man natürlich auch mal so ein bisschen Punkt machen, weil was Apple natürlich überhaupt nicht gut kann, ist Corporate leider. Das merkt man leider immer wieder an allen Ecken und Enden. Und da müssten sie dann auch noch mal einiges verbessern. Aber das wird auch immer noch nicht ihr Ziel sein. Das glaube ich auch ehrlicherweise gar nicht, weil das ist einfach auch nicht ihr großes Ding. Aber sie würden damit natürlich einen riesen Standpunkt setzen. Ne? So,
ja,
und
genau.
Das darf man natürlich nicht vergessen. Sie würden dann natürlich allen Firmen, die da jetzt gar nicht so drauf geachtet haben und erstmal nur drauf geachtet haben, so im Sinne von, geht das und wie gut können wir das machen, so ein bisschen den Mittelfinger zeigen, ne? Oder ja, nicht den Mittelfinger, aber den Zeigefinger, sondern sagen so, guck mal, es geht auch besser, ne? Wenn man sich erstmal um Privatsphäre überhaupt kümmert. Und das ist auch gut und das ist auch super, super, super wichtig, weil ich habe oft das Gefühl, was diese LLMs angeht und allgemein diese ganze AI-Thematik, dass man sich nur fragt, wo kann ich das einsetzen, alles am besten, ne? So viel wie möglich, statt sollte ich es überhaupt einsetzen. Also erinnert mich immer, ich glaube, ich habe den Vergleich schon mal gebracht zu Jurassic Park, wo es ja auch drum geht, um die Verantwortung, die man da hat und wo es dann auch da nur drum geht, ob es möglich ist, die Dinosaurier zu erschaffen und nicht die Frage gestellt wird, ob man das denn überhaupt sollte, ob das eine gute Idee sei. Das ist ja einer der Vorwürfe, die da von Ian Malcolm, der da mitspielt, ist jetzt der Charaktername, ich vergesse gerade, Goldberg. Ja, nur Vorname fühlt mir gerade.
Der Hauptcharakter, ja.
Einer der Hauptcharaktere, genau. Der Vorwurf, der gemacht wird. Und das sehe ich da ähnlich. Also ich finde, da wird sehr, sehr wenig nachgedacht. Ne? Das ist ein Hype, das ist geil, das ist, geht, braucht man, wie Blockchain unbedingt, frag nicht, mega. Und in 2 Jahren sitzen wir alle da und denken uns, was hat das eine Menge Geld gekostet? Und war doch nicht so geil, so ungefähr, ne? Vielleicht. Das ist immer dieses, wenn etwas overhyped wird, ne? Und auch für etwas genutzt wird, ne? Ein bisschen so wie JavaScript, was nie dafür gedacht war, ganz selbst zu schreiben und sowas, ne? Aber jeder Dulli kann es, also nehmen wir es mal dafür, so ungefähr. Und das sind natürlich dann Sachen, Dinge einsetzen, wofür sie gut sind. Das, ich glaube, das hat unsere Gesellschaft im Allgemeinen sehr stark verlernt. Ja. Ne, Toleranz, mal Nein sagen, andere Meinungen akzeptieren, das ist so allgemein so ein bisschen schwierig geworden und das, glaube ich, gehört damit auch zu. Man wird jetzt immer niedergebrüllt, alles mit AI. Also kriegst du auch jetzt irgendwie Tools genehmigt, wenn sie AI haben, gar kein Thema, keine AI, macht euch aber schneller, ja, egal. Aber ohne AI macht man nicht. Ne? So. Und wo ich mir dann so denke, ja, aber hä? also egal. Und deswegen, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, Apple hat da einiges getan und ich hoffe, das wird gut.
Ja, richtig. Genau. Wo du mich jetzt gerade dran erinnerst, ja, kommendes Wochenende ist ja Wahl, ne? Europawahl und bei uns hier auch noch irgendwie lokal. Ne? Geht bitte wählen, Jungs. Ne? Ich habe hier gerade noch mich durch den Wahl-O-Maten geklickt für die Europawahl. Kann ich sehr empfehlen. Ne? Packe ich nochmal einen Link in die Shownotes. Vielleicht kriegen wir noch ein, zwei Leute motiviert, wählen zu gehen. Wahl-O-Mat, immer eine sehr schöne Seite. Mittlerweile sehr toll geworden. Ich weiß nicht, ob du die schon ausprobiert hast dieses Jahr?
Nee, diesmal noch nicht. Also ich habe meine Partei, von daher alles okay. Gut. Also ich schwank da nicht und in der Regel. Aber wählen, stimme ich davon ganz zu, mega wichtig. Ich habe es heute noch meine Briefwahl fertig gemacht, habe es allerdings vergessen, den Briefkasten zu schmeißen. Das werde ich morgen direkt tun. Habe ich meine Briefwahl auch schon erledigt, weil dann kann ich es nicht vergessen. Das ist nämlich immer so mein großes Thema. Ich kann mich nämlich schon am Sonntag beziehungsweise am Montag auf der Arbeit sitzen, rede über die WWDC und sage, wie war die Wahlen oder so? Und ich denke mir dann, was für Wahlen? da kenne ich mich zu gut, da nutze ich doch den Komfort der Briefwahl. Und nein, ich habe keine Sorge, dass sie manipuliert ist. Absolut nicht.
Nee, bei uns definitiv
nicht. Ich bin ja kein Amerikaner. Und
nee, wir machen das ja alles vernünftig hier. Ja. Also, ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Aber ich wollte gerade noch schnell erzählen, hier Wahl-O-Mat, toll geworden, habe ich ja in der Vergangenheit schon immer erzählt. Dieses Mal auch irgendwie 35 Fragen beantworten, geht aber relativ schnell. Man kann immer ja, nein, neutral sagen. Und im Anschluss, in der Vergangenheit war das immer so ein bisschen blöd, dass man erst irgendwie 5 Parteien auswählen durfte und dann die Bewertung zu deinen Fragen und zu den Fragen, die die Parteien jeweils beantwortet haben, dann angezeigt bekommen hat. Dieses Jahr haben sie es andersrum gemacht. Du kannst beliebig viele auswählen oder alle auswählen. Und dann zeigen sie dir die Bewertung an und du kannst dann sogar im Nachhinein noch interaktiv feintunen. Das heißt also, links hast du dann deine Antworten, die du nochmal editieren kannst und rechts wird dann live, je nachdem, wie du das bewertest, kannst du dann sehen, wie sich dann die Parteienrangfolge dann ändert. Haben sie sehr schön gemacht, habe ich eben bestimmt eine ganze Stunde mit rumgespielt und meine Fragen und Antworten optimiert. Teilweise hatte ich einfach keine direkte Meinung, da hatte ich dann irgendwie neutral gemacht und habe dann, nachdem ich da rumgespielt habe, so das eine oder andere dann doch noch irgendwie eine Meinung entwickelt. Und in dem Sinne fand ich das eigentlich recht spannend. Also hat mir Spaß gemacht, das irgendwie zu machen und dann so zu sehen, wie sich so die Führung von ein, zwei Parteien so sehr spürbar ausgedrückt hat bei mir, dass ich auch ganz klar weiß, wen ich wählen werde dieses Jahr. Wir werden nichts sagen vor der Wahl, aber ihr wisst ja alle, was ihr zu wählen habt. Ne?
Wir sind also eine Demokratie, jeder Richtung? Soll das wählen, was er genau. Für richtig hält. Ich möchte richtig. Da auch gar keine, deswegen ist es ja auch eine geheime Wahl und keiner muss das verraten, was er wählt. Das ist eben seine persönliche Sache. Und,
das meinte ich doch auch.
Genau. Nee, deswegen, also das meine ich ja nur, ne? Also ich bin da frei. Also ich habe auch schon mal die Tierschutzpartei gewählt.
Ja, die ist zum Beispiel bei mir auch in der Top 10 gewesen.
Also die und habe ich wieder vergessen. Ich habe letztens in Köln ein Wahlplakat gesehen von einer Partei. Ich weiß nichts über die Partei. Ich hoffe, es ist nicht irgendwas, also wahrscheinlich ist was Geschwurbeltes für das, was sie da anbieten. Aber ich habe sie leider nicht mehr im Kopf. Und zwar wollten die mit Hilfe von, war das Gentechnik? Nee, das war irgendwas anderes. Wollten sie uns alle älter machen. Bis 800 Jahre oder sowas.
Und ach, das ist die Endlos-Leben-Partei. Die habe ich auch gesehen.
Ja.
Oder irgendwie sowas in der Richtung heißt die.
Ja.
Mega geil. Habe ich zur Kenntnis genommen. Habe ich auch Werbung hier lokal hängen gesehen.
Ja.
Herzlich drüber gelacht und gedacht, das sind die Probleme, die wir aktuell lösen müssen.
Ja. Haben wir auch gedacht. Aber ich hatte das irgendwie bei ich unterwegs was trinken mit meinem Dad und so. Und Und dann mit der Familie irgendwie unterwegs und dann haben wir das gesehen, haben wir auch köstlich gelacht und haben gesagt, Papa, guck mal, das ist doch deine Partei, oder? Und fand ich sehr amüsant und ja, irgendwie so noch als Anekdote, das ist mir gerade nochmal so
eingefallen. Der Name war irgendwie komplizierter, ne? Forschung für endloses Leben Partei oder sowas war das, glaube ich, ne? Das
ich
war irgendwie
noch konfuser. Ich habe keine Ahnung mehr, ne?
Ja, keine Ahnung, aber schaut es euch an, Wahl-O-Mat werdet ihr dann auch da aufgeführt sehen. Sind natürlich alle Parteien drin, die sich angemeldet haben für die Wahl. In dem Sinne sind die auch dabei. Na gut, ja, also wie gesagt, bitte geht wählen. Wichtig ist, dass ihr auf jeden Fall wählen geht und eure Überzeugung ausdrückt, was genau für euch wichtig ist. Und falls ihr nicht wisst, was ihr wählen wollt, schaut mal bei dem Wahlomaten vorbei. Kann ich sehr empfehlen. Ist ein neutrales Tool, was euch da entsprechend dann in eine Richtung zeigen wird, ja, was ihr.
Also zumindest bei der letzten Wahl kann ich, also ich, es wird immer noch neutral sein. Also man kriegt das ausgespuckt, was man antwortet. Ich habe das ausprobiert. Ich habe dann mal voll in die Richtung gemacht, dass man eigentlich zur AfD kommen muss. Und ja, sie schlägt dir die auch vor. Also bevor jetzt irgendwer sagt, nee, das ist alles kontrolliert. Nee, die schlägt dir leider, schlagen sie dir die vielleicht vor. Aber es ist, wir sind halt eine Demokratie, alles gut.
Ja,
jeder darf ja wählen, was er möchte. Genau. Und aber es ist halt wichtig, dass ihr geht, weil jede Enthaltsamkeit bringt halt auch anderen Parteien Vorsprung, beziehungsweise das ist eine unserer wichtigsten Bürgerpflichten, wählen zu gehen in einer Demokratie und die Zukunft dadurch mitzugestalten. Und wer sich enthält und sagt, meine Stimme zählt nicht, das stellt halt dann am Ende auch, finde ich, eine Gefahr der Demokratie dar. Natürlich kann man sagen, ich enthalte mich, das ist auch eine Art der Abstimmung, aber ich bin ganz ehrlich, es gibt so viele Parteien zur Auswahl, da wird man eine finden, mit der man übereinstimmt und sagt, jo, da kann ich guten Gewissens meine Stimme machen und in Ruhe nach Hause gehen, sage ich mal, denn gar nichts, also wir sind alle erwachsen, ne? Keiner wird eine Partei finden, mit der man 100% übereinstimmt. Ne? So, jede Partei hat irgendwas, wo ich sage,
ich habe mich schwer angestellt, so nicht. Das versucht, aber nee, habe ich nicht hingekriegt.
Was meinst du?
Ich habe dann mit dem Feintuning versucht, irgendwie auf volle Zustimmung irgendwo zu kommen, so ein bisschen, aber nee.
Nee, das wird nichts. Irgendwas hat jede Partei, wo du sagst, ach, hör auf.
Ja.
Ne? So. Das ist auch okay, das ist auch normal. Ne? Das ist so, wie du dir auch mit anderen Personen nicht immer einig bist. Ja, also deswegen sagst du ja auch nicht, red mit keinem mehr. Ne? So, wenn Daniel und ich uns immer einig sein müssten, damit wir miteinander reden, würden wir das wahrscheinlich schon sehr lange nicht mehr tun. So.
Das wäre ja langweilig.
Richtig, genau, das wäre auch totlangweilig, genau. Und genauso ist das auch bei einer Partei. Du nimmst die in die Richtung geht, in die du auch willst und wie das halt in einer Gemeinschaft im Allgemeinen so ist, egal ob in einer kleinen, also in einer Beziehung mit zwei Personen oder in einer großen Gemeinschaft von über 80 Millionen, das spielt keine Rolle. Da gibt es immer Kompromisse und dasselbe ist halt bei einer Partei. Ne? So. Aber sie sollte in die Richtung laufen, wo man sagt, jo, da möchte ich hin, das unterstütze ich, das sehe ich auch so, das sind meine Werte, die vertreten werden. Und deswegen wählen ist unglaublich wichtig, die wichtigste Bürgerpflicht und deswegen nehme ich auch an jeder Wahl teil, so klein sie auch ist.
Genau, ja. Sollte einfach selbstredend sein, ist zumindest meine Meinung. Genau.
Auch wenn nicht immer meine Partei gewählt wird. Aber ich bin ja auch FC-Fan und als FC-Fan ist man Verlieren leider gewöhnt. Und deswegen kommt man damit zurecht. Ja, von daher passt das schon.
Ja, naja, gut. Also nicht für die Partei, man kann halt eben auch, wie nennt man das nochmal, strategisches Wählen machen. Ne? Einfach eine Partei wählen, die sowieso wahrscheinlich nicht die Regierung stellen wird oder sowas. Wenn man jetzt, um es dann noch zu sagen, ne, also die, wenn ihr nicht wählen geht, dann ist das quasi statistisch gesehen so wie eine Stimme an den Gegner. Ne? Und das ist halt eben ungünstig, deswegen sollte man wählen gehen und lieber irgendetwas wählen, was dann später kaum eine Rolle spielt, aber das ist dann zumindest eine Stimme gegen die Partei, die man nicht haben möchte. Also wenn ihr der Meinung seid, ihr wollt irgendeine Partei eher nicht stark sehen, dann geht halt eben hin und wählt was anderes. Das ist das Einzige, was ihr könnt. Die Partei, die ihr nicht haben wollt, wollt ihr ja nicht wählen, also wählt jemand anderen. Und das verschiebt dann zumindest das Verhältnis, das ist ja wichtig. Ne? Und deswegen solltet ihr wählen gehen. Das ist halt eben das Wesentliche. Ne? Tja. Na gut. Ja, und jetzt sagt bitte nicht, oh, macht ja sowieso keinen Ausschlag. Ja doch, eure Stimme macht den Ausschlag. Ne? In Summe, das ist ja Statistik hier. Ne? Ihr seid halt eben eine von vielen, aber ihr spielt in die Statistik rein. Und deswegen spielt jede Stimme eine Rolle irgendwo. Ne? Irgendwo spielt sie eine Rolle. Natürlich nicht direkt im Ausschlag.
Auch Thema Wahlbeteiligung. Ne? Wahlbeteiligung ist wichtig, dass sie hoch ist, weil je mehr Wahlbeteiligung wir haben, umso mehr vertritt ja die Politik oder die Regierung, die wir wählen, die uns jetzt in dem Fall in Europa dann vertreten, unsere Interessen als Volk. Ja, also wo wir hin möchten. Und meine Sorge ist, dass die Wahlbeteiligung immer weiter sinkt und am Ende nur noch die Frustrierten wählen, zum großen Teil. Das in eine völlig falsche Richtung geht. Das ist meine große Sorge. Deswegen ist Wahl gerade von liberalen Menschen extremst wichtig. Ja, also nicht nur von den Leuten, die immer frustriert sind und immer irgendwie sich angegriffen fühlen und aus Protest, sag ich jetzt mal, irgendwo da zur Wahl rennen und sagen, so, jetzt zeige ich es denen mal, sondern es ist extrem wichtig, dass jeder zur Wahl geht, damit nicht kleine Mengen einen großen Ausschlag machen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, genau. Das wollte ich nämlich gerade noch gesagt haben. Das kann man auch umgekehrt sehen. Ne? Desto weniger Wahlbeteiligung es nämlich gibt, desto stärker ist eure Stimme. Ne? Das heißt also, man sollte eben genau deswegen nicht sagen, ich gehe nicht wählen, sondern man geht wählen, weil man weiß, okay, wenn die Wahlbeteiligung niedrig ist, dann ist die Gewichtung letzten Endes umso höher. Ne? Ja, weil die Prozentwerte, die werden ja einfach von der Anzahl aller Stimmen abgeleitet. Ne? Das heißt also, desto weniger Leute wählen, desto höher ist euer Ausschlag. Ja. Na gut, so. Genug zur Wahl, geht wählen, Leute. Ne? Wir machen weiter mit der Gerüchteküche. Da haben wir noch etwas so. Und zwar habe ich ja hier schon Foreshadowing betrieben. Eben nochmal die Information hat hier an der Stelle zum Thema AI noch etwas gemeldet. Aber man könnte es ein bisschen was im Zusammenhang mit dem von eben sehen. Deswegen sagte ich das schon. Und zwar haben sie gemeldet, Apple und OpenAI sollen sich auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben. Wir erinnern uns, in der Vergangenheit hieß es ja, Apple wäre mit Google und OpenAI in Verhandlungen, was auch immer der Inhalt der Verhandlungen war. Das ist in beiden Zusammenhängen nicht klar gewesen und auch bis jetzt nicht rausgekommen. Aber es wird halt eben hier jetzt berichtet, Apple und OpenAI haben sich auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Was auch immer das ist weiterhin nicht klar. Man kann ja jetzt dann nochmal ein bisschen was überlegen. Wir hatten ja die Gerüchte gehört in diesem Kontext, immer wenn es um die Verhandlungen ging, es potenziell irgendwie so eine Art App Store für AI-Integration geben könnte. Ich weiß nicht, ob man da jetzt dann irgendwie eine Zusammenarbeit mit OpenAI für vereinbaren muss, aber ja, könnte natürlich sein, dass sie jetzt unter der Hypothese, ne, siehe Blackbox, was wir gerade eben hatten, vielleicht halt eben dann jetzt wirklich eine Generallösung, das ist jetzt wie gesagt sehr glattes Eis, ne? Ich traue mich das kaum auszusprechen, aber wenn sie so eine Lösung haben, die sie überall drauflegen können, dann ist es ja eigentlich auch egal, welches LLM drunter läuft. Ne? Wie gesagt, sehr weit rausgelehnt. Aber wenn das also der Trick ist, den sie verwenden, dann ist im Prinzip ja alles andere egal. Dann können sie einfach die besten Systeme integrieren, am besten alle, die Lust und Laune haben, und dann können sie das ja sicher darauf abbilden. Ne? Also das wäre so wahrscheinlich eine Win-Win-Win-Lösung. Ne? Das Einzige, was da fehlt, ist jetzt die On-Device-Geschichte. Und da bin ich mal gespannt, wie das jetzt zusammengeht. Ne?
Tja, weiß nicht. Genau. Also wenn wir denn am Ende On-Device bekommen, aber was ich
ja hoffe, genau. Noch. Ne? Also, keine Ahnung, ist ja auch alles nur eine Hypothese. Keiner hat bisher Beweise für großartige On-Device-Lösungen gesehen, die über das hinausgingen, was Apple bisher auch schon gemacht hätte. Also jetzt hier beim Thema Fotoanalyse und sowas, das haben sie ja alles schon On-Device gemacht in der Vergangenheit, aber jetzt ein LLM auszuführen, das haben wir bisher noch nicht gesehen. Ne? Genau. Weder in einem ausformulierten Gerücht noch sonst irgendwo. Und das wird das, was nächste Woche jetzt spannend sein wird. Ne? Was ist letzten Endes das, was sie da jetzt machen? Vielleicht ist das auch alles in allem eine mehrjährige Strategie, die jetzt irgendwie mit etwas startet und dann vielleicht erst nächstes oder übernächstes Jahr dann eine andere Lösung dann letzten Endes propagiert, also zum Beispiel diese On-Device-Lösungen dann sich was ziehen bis ins nächste Jahr, jetzt die großen, ne, On-Device-LLM-Lösungen. Vielleicht auch einfach, weil die Hardware noch nicht da ist und sie ja dann aktuell vielleicht noch keinen Chip dafür haben, der das handeln können würde. Ne, das wissen wir halt eben aktuell nicht, weil wir es noch nicht live gesehen haben. Wir können nur die Hypothese aufstellen, dass es vielleicht möglich sein wird, On-Device-LLMs auszuführen, zumindest kleinere, wenn sie die Verbesserungen, die wir in den Patenten überall gesehen haben, dann letzten Endes jetzt hier haben einfließen lassen. Die große Frage ist nur, haben sie das in der Windeseile geschafft? Ne? Also
ja, das
ist echt nicht viel Zeit gewesen.
Genau, ja. Das ist die Frage, glaube ich. Und die Frage ist auch, also oder die Sache kann ja auch immer sein, dass es mehrstufig ist, ne? Also dass gewisse Fragen lokal beantwortet werden, gewisse Sachen nicht und sowas. Also auch das ist ja möglich. Ich bin sehr gespannt, was sie da nächste Woche präsentieren. Also
ja, genau.
Das kann alles sein und nichts, ne? Also so ungefähr. Sie können ja auch ein LLM einsetzen, um bessere Bilderkennungen zu haben und. Ne? Also ja, ich bin sehr gespannt. Also ich vermute, sie können auch nicht alles remote machen. Ne? Also ich hatte jetzt auch schon was gehört, witzigerweise die Woche von dem, wovon ich gesprochen habe, so eine Notification Summary zum Beispiel, die auf AI basiert. Ne? Du willst ja nicht bei jeder Notification und so immer Anfragen vom iPhone senden. Das ist ja auch ein Stromverbrauch, ne? Ein hoher, wenn du ständig die Anfragen losjagst. Also das kann schon sehr gut sein, dass sie ein On-Device-AI haben, was gewisse Dinge halt gut macht und wo das wunderbar funktionieren wird und halt größere Anfragen, so ähnlich wie es bei Siri ja jetzt auch schon ist, ne? Timer kannst du so stellen, diktieren geht auch, aber gewisse Dinge, ne, gehen halt dann über den Server. Vielleicht kann man das auch konfigurieren, wie gut man das haben will und wie Privatsphäre sichert oder sowas, ne? Also ich bin sehr gespannt, was das angeht.
Ja. Vielleicht wird es alles, vielleicht wird es gar nichts. Naja, genau. Gar nichts ist unrealistisch, aber irgendwo werden sie kommen. Vielleicht sind es auch einfach eine ganze Handvoll unterschiedlicher Lösungen an unterschiedlichen Stellen. Ja, vielleicht kriegt Siri das eine und Fotos das andere und was weiß ich, keine Ahnung. Ne? Also die Frage ist halt eben, haben sie da jetzt ein konsistentes, systemweites, eine konsistente systemweite Lösung gebaut oder haben sie einfach 50 unterschiedliche Lösungen gebaut, die alle einzeln sind?
Das wird, glaube ich, spannend. Ne? Also weil Apple ist ja eigentlich der König da drinne, sowas gut ins System zu integrieren und gut nutzbar zu machen. Ne? Also Dinge wirklich gut zu machen. Und da, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht geht, aber das ist natürlich in der relativ kurzen Zeit, die sie da haben, auch alles vielleicht gar nicht so einfach. Ne? Also vor allem mit den großen Competitoren, die das darf man immer nicht vergessen, wie zum Beispiel Microsoft mit Copilot, die ja dann durch ihre ganze OneDrive gehen von solchen Firmen und alle PowerPoints kontrollieren, was steht drinne, ne? Alle Text, alle Word-Dokumente zusammenfassen und du kannst nach was suchen und sag mir, wo da und da, keine Ahnung, über das und das Thema gesprochen wurde, ne? Also wir könnten jetzt zum Beispiel dann irgendwie alles vor den Apfeln uns da reinpacken und dann würden wir sagen, dann zeig mir alles, wo wir über die Apple Watch geredet haben, dann würde der Folgen auflisten, bla bla bla, alles dazu sagen. Das ist natürlich eine Integration, die man sich immer wieder vorstellen kann, die aber, glaube ich, auch sehr, sehr rechenintensiv ist. Also lustig wird die nicht. Ne? Also ich bin gespannt, wie Apple das am Ende umsetzt, eingebaut hat. Und ich bin da wahnsinnig gespannt. Also das Potenzial ist riesig. Aber sie haben halt den Klotz, also, klingt jetzt doof, ne? Aber den Klotz am Bein der Privatsphäre. Ne? Im Gegensatz zu allen anderen.
Ja, genau. Aber deswegen müssen sie halt eben auch in den Bereich Innovation bringen. Und das ist die große Frage für nächste Woche.
Genau.
Ja, richtig.
Aber ich bin positiv gestimmt.
Genau. Das sind wir ja, nehme ich mal an, alle, nachdem wir die ganze Zeit so drüber gesprochen haben. Ja, wir warten es ab. Genau. Ein letztes Thema habe ich noch und dann haben wir für diese Woche genug Gerüchte gehabt. Hier nur eine Kleinigkeit zum Thema Vision Pro ist noch rausgefallen. Und zwar können wir annehmen, dass dass die Vision Pro in Kürze in Frankreich erscheinen wird, wie die Webseite Watch Generation, französische Webseite, zu berichten hatte. Scheinen die Apple Retail Staff, also die Mitarbeiter von Apple Retail in Frankreich, aktuell geschult zu werden, was die Vision Pro angeht. Das scheint sich jetzt aber dem Ende entgegen zu neigen. Und für den 28. Juni ist hier Mitternachts oder sowas machen sie das, glaube ich, Event geplant. Das machen sie immer an den Tagen, bevor neue Produkte kommen. Da kommen die Leute dann quasi nachts in den Laden, um den dann heimlich umbauen zu können auf das neue Angebot, was sie dann am nächsten Tag haben werden. Und da werden die Leute dann alle irgendwie in der Nacht oder am sehr späten Abend dahin zitiert. Und das scheint dann jetzt hier für den 28. angesetzt zu sein. Also ich glaube, das ist die Nacht vom 28. auf den 29. in dem Sinne würde sich also ein Start der Vision Pro in Frankreich am 29. Juni zumindest damit ankündigen. Ne? Naja, gut. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir ein Datum hören. Das ist natürlich nicht mehr vor der WWDC. Das würde also der letzten Gerüchtelage entsprechen. aber ja, gut. Ich warte es sehr entspannt ab, würde ich sagen, weil ich habe natürlich weiterhin nicht die Absicht, da jetzt irgendwie was zu kaufen. Ich werde mir allerdings bei Gelegenheit dann einen Termin im Laden machen und dann mal so eine Demo machen. Natürlich, ne? Wenn ich Gelegenheit dazu habe.
Ja, definitiv. Und ich bin gespannt. Das habe ich jetzt auch irgendwie so total aus dem Blick verloren, dass die Vision Pro ja in mehr Ländern starten soll, so wie WWDC. Bin sehr gespannt, was da kommt. Im Moment ist es ja ein bisschen nervig mit der Vision Pro, dass man quasi einen US-Account braucht, um sie zu nutzen. Das ist natürlich kacke. Und da bin ich natürlich froh, wenn sie das mal freischalten für andere Länder. Und dann kann man mal schauen, wie das alles so wird. Aber ich bin gespannt, ob das jetzt nur Frankreich ist oder ob es mehr Länder sind. Also.
Ja, genau. Wobei, wenn es Frankreich ist, wir hatten ja davon gehört, dass ne, China, Japan, Deutschland, da so ein UK glaube ich noch, ne, so eine ganze Handvoll von den Kernländern auf einen Schlag starten sollten. Und ja, also ohne es jetzt gehört zu haben, aber ich würde mal davon ausgehen, wenn es in Frankreich startet, werden sie wahrscheinlich hier auch starten. Ne? Es sei denn, sie haben jetzt irgendwelche regulatorischen Hürden noch nicht überwunden in Deutschland oder sowas. Das wissen wir natürlich nicht. Wir haben einfach gar nichts dazu gehört. Außer, dass die deutschen Apple Retail Mitarbeiter auch in Cupertino gewesen sind, um geschult zu werden. Wir wissen, dass sie mit auf dieser Shortlist stehen für die nächsten Länder, die kommen. Aber mehr wissen wir nicht. Na gut. Ja, aber das Thema stellen wir natürlich jetzt zurück. Jetzt kommt erstmal DabDab.
Ja, da gibt es auch richtig interessante Sachen auf der DabDab. Und deswegen blicke ich am freudigsten entgegen. Und freue ich mich. Also wie gesagt, nächste Woche, ich glaube, Sonntag wird für mich schwer zu schlafen.
Ja, würde ich jetzt so tippen. Genau.
Von daher und
kann man sich dann immerhin mit Wahlsendungen töten, bis man dann
das
also nicht töten, sondern irgendwie totschlagen, wenn man da nichts anderes mehr denken kann.
Das stimmt natürlich, das geht, ja. Das kann man machen, vollkommen richtig.
Immerhin zum Glück.
Das ist immerhin etwas, was man tun kann, aber ja, warten wir es mal ab. Also ich glaube, Sonntag wird halt spannend. Ich glaube, der ganze Tag am Montag wird spannend. Da werde ich ja hibbelig sein bis 19 Uhr und das.
Ja, das ist immer der schwierigste Tag. Also da überhaupt noch konzentriert arbeiten zu können, ist mir in der Vergangenheit oft schon schwer gefallen.
Und, ja, kann ich verstehen. Diesmal. Also ich werde da auch nicht allzu viel planen. Aber das, was halt so geht, aber voll und ganz nachvollziehbar. Also man ist halt völlig excited auf abends und das wird, glaube ich, also ich glaube, das wird cool. Wie immer eigentlich. Ne? Also die DabDab ist immer, immer total genial.
Ah, ja, genau. Ich würde sagen, das ist doch das gute Wort zum Abschluss gewesen. Das wird cool, können wir einfach so stehen lassen. Und ja, ich mache dann, wir sind also dem Ende nahe. Ja, Gerüchteküche ist abgeschlossen. Updates gibt es keine. Und in diesem Sinne machen wir dann Feierabend für heute. Ich mache also nochmal so. Ich muss mich einfach äußerst freuen auf nächste Woche. Und irgendwas Spannendes werden wir auf jeden Fall vor die Nase gesetzt bekommen dieses Jahr.
Definitiv. Also da bin ich sehr gespannt.
Sehr gut. Okay, so, dann machen wir jetzt Feierabend, freuen uns auf nächste Woche, sagen vielen Dank fürs Zuhören. Ja, schreibt uns doch an nerds@apfelnerds.de, an apfelnerds@mastodon.social, oder einen Kommentar bei YouTube. Und wie gesagt, ansonsten freuen wir uns sehr auf nächste Woche. Das wird eine spannende Folge. Ja, in diesem Sinne, bis nächste Woche, auf Wiederhören.
Ja, vielen Dank auch von mir und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe natürlich sehr, dass wir uns nächste Woche auch hören, aber ich gehe fest davon aus, dass unsere treuen Zuhörer gerade nächste Woche mit dabei sind und ich bin unglaublich gespannt, ich freue mich, ich weiß, viele da draußen werden es auch tun und haltet es noch ein bisschen aus, bis nächste Woche, macht's gut, ciao.